Block, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 120. Heute zum Thema Gimmick-Matches, nämlich was macht die eigentlich aus und ja, wozu sind die eigentlich da? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist heute auf der einen Seite unser Lieblings-YouTuber, der Kai. Guten Tag.
Guten Tag.
Und in der anderen Leitung, da ist der Christian Dörre von Computec. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend. Ich habe kein Lob gekriegt, das merke ich mir.
Wofür denn auch?
Außerdem ist Kai nicht unser aller Lieblings-YouTuber.
Meiner schon.
Nee, meiner nicht. Ich mag den Kai gerne, aber da gibt's bessere YouTuber, wie zum Beispiel Bibi oder so.
Tanzverbot.
Genau das. Ja, liebe Leute, heute gibt's Gimmick-Matches, aber ihr wisst, hört auf zu kichern hier. Wir sind ein höchst seriöser Podcast, eine höchst seriöse Sendung.
Dann mach den doch alleine.
Ja. ihr wisst da draußen, wenn ihr uns erreichen wollt, dann könnt ihr es über Facebook, über Twitter, über Instagram, über YouTube tun. Da sind wir eigentlich überall als headlock.de irgendwo vertreten. Ansonsten schaut ruhig bei iTunes vorbei und ladet natürlich gerne unseren Podcast runter und bewertet ihn bitte auch. Das könnt ihr auch bei Facebook tun, das hilft uns, weil dann werden wir da besser gesehen. Zuletzt haben wir tatsächlich einige Bewertungen bei iTunes bekommen, zum Glück nur gute, danke dafür. Und ja, macht das, wenn euch der Podcast gefällt, macht das einfach. Ansonsten wisst ihr headlock.de, da haben wir auch eine Support-Seite, da könnt ihr uns was in die Kaffeekasse schmeißen, passt alles, wenn ihr das möchtet. Ansonsten würde ich sagen, starten wir dann auch gleich mit dem Hauptthema durch. Ihr wisst, die Fragen machen wir am Ende des Podcasts, da sind auch wieder reichlich bekommen. Wir haben jetzt, glaube ich, 11 Fragen oder so, wir werden schauen, ob wir die alle hintereinander kriegen. Aber Olaf, ich würde sagen, ja.
Darf ich mal ganz kurz eine Geschichte auflösen, die ich dir erzählt habe? Und zwar, weißt du noch meine Bestellung, um die es ging? Meine WWE-Shop-Bestellung, über die ich geredet habe, nach, keine Ahnung, was das war, SummerSlam oder sowas?
Ich dachte, die Beate-Use-Bestellung.
Ja, die auch. Na, ach, das ist doch privat. Das soll ich euch im Podcast
deswegen
erzählen?
Ja.
Nein, hier meine 130-Euro-Bestellung, die ich dann gemacht habe, wo ich halb betrunken war nach dem SummerSlam. Die Sachen sind ja alle angekommen, die meisten sind gut. Die Sachen, die mir zu klein waren, habe ich meiner Freundin gegeben. Und da gab es ja noch die AJ Styles-Handschuhe, die ich mir bestellt habe, die dabei waren, wofür mich eigentlich alle ausgelacht haben, wenn ich das erzählt habe. Du, meine Freundin, der Kollege, der dabei war, sogar der Tobi hat mich dafür ausgelacht, war richtig gut. Und jetzt ganz ehrlich, habt ihr wieder zurückgeschickt.
Ja, ich habe mich so drauf gefreut, dich bei der World Tag Team League mit den AJ Styles Handschuhen zu sehen.
Die haben mir aber auch nicht gepasst, also die waren, ich habe ja wirklich sehr kleine Hände, so Frodo-like, ich habe wirklich sehr kleine Hände.
Wie Donald Trump?
Ja, Donald Trump. Ich hätte die Donald Trump schicken sollen. Weil, also, die haben mir echt nicht gepasst. Das ging leider gar nicht, deswegen. Sonst hätte ich die ohne Scheiß angezogen bei der World Tag Team League. Aber, das ging nicht.
Oh.
Ja, deswegen habe ich wenigstens etwas Geld wiederbekommen. Und jetzt habe ich ganz viel Sachen im Schrank. Ich war jetzt diese Woche mit AJ Styles T-Shirt auf der Arbeit und mit dem Seth Rollins und Dean Ambrose T-Shirt.
Ich bin total stolz auf dich.
War eine gute Woche.
Ja. Läuft doch. Ich war nur mit meinem WXW-Pulli und meinem WXW-Shirt auf Malle. Das ist auch schön.
Auch gut.
Ich habe ein FIFA-Let's Play gemacht im Ringkampf-Pulli.
Das habe ich gesehen.
Ja.
Das muss ich eigentlich dem Walter mal stecken oder den anderen Christian und dem Dennis noch dazu.
Die freuen sich garantiert. Ich will auch so einen Pulli haben irgendwie. Ich finde den mega geil vom Design her.
Der ist auch echt einen. Geil, aber der ist auch scheißteuer, du.
Ja, die kostet 50, 40?
50 Euro, ja.
Muss ich mal, die WXW hat ja manchmal so Rabattdinger, da muss ich da mal zuschlagen. Ja,
das läuft nicht über WXW, das läuft über Ringkampf selber, deswegen.
Ah, aber okay. Es lohnt sich, das ist echt gutes Material.
Ja, der sieht also auch geil aus.
Ich Leute, ja, hat den auch. Kauft Ringkampf-Pullis.
Ja, ich hab den ja auch, also ich mag den auch total gerne. Also mein Problem ist nur, der ist halt schwarz. Ich hab damals, als ich den gekauft habe, ich gedacht, der wird dunkelblau. Und ich habe ja eine schwarz-weiße Katze. Das heißt, die ganzen weißen Haare siehst du da drauf wie Bolle. Deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Wenn du den Pulli anziehst, darfst du danach die Katze nicht mehr anfassen.
Deswegen bringt Olaf zur World Tag Team League Fusselrollen mit. Ganz viele, bitte.
Genau, bewerft mich mit Fusselrollen. Ja, liebe Leute, lasst uns dann trotzdem mal loslegen, bevor es hier noch irgendwie ausartet. Wir sprechen heute über Gimmick-Matches. Und Gimmick-Matches, glaube ich, lieben wir alle, weil es immer wieder irgendwie ein bisschen frischen Wind in Fäden reinbringt und weil es auch teilweise einfach mal andere Matches hervorbringt. Und meine Einstiegsfrage, wie immer, wir starten eigentlich immer gerne mit einer Definition von solchen Themen. Was sind denn Gimmick-Matches eigentlich? Lieber Kai, du hast vorher rumgeprotzt, du hast dich so vorbereitet. Jetzt haust raus.
Ganz genau. Also für mich, also was heißt für mich? Also generell sind die eigentlich Gimmick-Matches. Sachen, die von dem normalen 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 abweichen. Durch bestimmte Stipulations, durch gewisse Regeln irgendwie, so dass sie sagen, die Q zählt nicht oder es gibt keine Countouts. Das sind ja auch schon abgeschwächte Formen von Gimmick-Matches. Und das Ganze ist dann natürlich auch gesteigert, wo man wirklich sagt, okay, das Match hat jetzt an sich einen Charakter wie ein Hell in a Cell Match, ein Steel Cage Match, wirklich Sachen, die das dann irgendwie grundlegend verändern. Also eigentlich sind ja für mich Gimmick-Matches Matcharten, die vielleicht auch die Zielsetzung, also Zielsetzung meine ich jetzt einfach nur normales 1, 2, 3, abändern oder die Gegebenheiten in dem Match abändern.
Mhm. Gibt es denn einen Unterschied zwischen einem Gimmick-Match und einer Stipulation? Das ist mir so, diese Frage ist mir so aufgekommen. Chris, ist das eine gleich das andere oder gibt es da vielleicht eine andere Unterordnung?
Das ist tatsächlich eine interessante Frage, wo ich gar nicht weiß, ob ich darauf jetzt so antworten kann. Also, kann ich gerade gar nicht drauf.
Aber ich stecke jetzt mal so ganz Hermine Granger-artig, mein Arm riecht sich in die Luft, weil ich eine Antwort darauf habe.
Ja, mach du mal. Ich kann das jetzt gerade nicht so aufklären. Ich bin dumm, tut mir leid.
Kai, also du bist nicht dumm.
Genau, ich bin nicht dumm, hoffe ich zumindest. Aber ich habe da
deshalb jetzt bist du YouTuber.
Genau, weil YouTuber nie dumm sind. Alle so IQ unter 5 eigentlich. Also ich habe das für mich so verstanden, dass, also für mich ist die Stipulation, ist für mich quasi die Regel. Und das Gimmick-Match ist dieser Charakter des Matches an sich.
Also das ist eine ziemlich gute Definition.
Also zumindest habe ich das so für mich verstanden. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht.
Also ich habe mir das so überlegt, dass eine Stipulation kann Teil eines Gimmick-Matches sein, aber ein Gimmick-Match nicht Teil einer Stipulation.
Genau, also weil die Stipulation quasi, wie gesagt, also so die Regel ist.
Genau.
Die das Gimmick-Match macht.
Genau, aber muss nicht zwangsläufig auch in einem Gimmick-Match aufgehen. Also es kann jetzt zum Beispiel auch eine Stipulation sein, keine Ahnung, dass jemand danach gefeuert wird, nach einem normalen Match oder sonst irgendwas. Was dann wiederum eine Stipulation innerhalb der Storyline ist, aber halt, das muss nicht zwangsläufig auch dann ein Gimmick-Match sein in irgendeiner Form.
Obwohl man ja auch irgendwie sagen kann, ist denn ein Loser Leaves WWE oder sowas ein Gimmick-Match? Also,
ja.
Das ist ja wieder die Frage. Und das ist ja eigentlich die Stipulation, okay, der Verlierer geht. Und daraus wird dann das Gimmick-Match, Loser Leaves oder keine Ahnung was.
Aber das würde ich da an der Tradition der Loser Leaves Town-Matches verhaften und würde sagen, das ist eindeutig ein Gimmick-Match, weil das ist ja auch ein Verkäufer auch für die ganze Sache. Und das ist ja auch mehr als eine übergeordnete Geschichte oder mehr als nur eine Storyline, sondern meistens ist das ja auch mit dem echten Leben in irgendeiner Form irgendwie verhaftet. Also ich glaube, das ist, würde ich als Ausnahme bezeichnen, aber ansonsten gibt es halt zum Beispiel auch Stipulations, die nicht unbedingt an ein Gimmick-Match gekoppelt sein müssen, sagen wir es mal so.
Unterschreibe ich so.
Aber ansonsten, du hast es schon ganz richtig gesagt, also dass das Gimmick-Match quasi den Charakter eines Matches vorgibt und die Stipulation sozusagen bestimmt, wohin dieser Kampf gehen sollte. Lass uns mal so ein bisschen überlegen. Also, wie ist denn das? Wann kommen denn Gimmicks oder bestimmte Matchtypen am liebsten zum Einsatz? Weil ich habe es ja gerade schon, diesen Begriff Storyline, den darf man ja nicht vergessen, weil im Idealfall sind ja diese Gimmick-Matches in die Storyline eingebettet. Also du fängst ja normalerweise eine Fehde mit normalen Matches an und je weiter sich diese ganze Geschichte hochschaukelt zwischen den beiden Kontrahenten oder von mir aus auch zwischen zwei Stables oder zwei Tag-Teams oder von mir aus auch noch mehr Leuten, je nachdem wie die Storyline aussieht, umso häufiger kommen ja bestimmte Match-Typen zum Einsatz. Und da gibt es ja bestimmte Match-Arten, die da traditionell eigentlich genutzt werden. Chris, bist du jetzt cleverer? Kannst du darauf antworten? Welche Matcharten fallen dir da ein, die so im Verlauf einer Storyline eingesetzt werden können?
Da muss man natürlich die Zeit betrachten. Ich meine, früher in den 80ern war es dann auch schon mal ein normales Käfigmatch, was heute eigentlich niemand mal hinter dem Ofen hervorlockt. Heute sind es dann Hell in a Cell, Last Man Standing, I Quit oder vielleicht auch einfach mal ein Iron Man Match. Das ist so ein bisschen zeitlich abhängig. Also mittlerweile ist es ja auch eher weniger Höhepunkt der Storyline, sondern hängt eher vom Pay-Per-View-Plan der WWE ab, Da ist die Storyline wurscht, wenn Hell in a Cell ansteht, dann kommt halt ein Hell in a Cell Match.
Genau, da sollten wir später auch nochmal drüber sprechen. Das ist nämlich auch wirklich ein, also meiner Meinung nach ein Problem, wenn du halt große Gimmick-Matches und große Stipulations, wie das Hell in a Cell oder sonst irgendwas, einsetzt, einfach weil es halt gerade eben sein muss. Und ich halte dieses Festklammern, jetzt ist November und deswegen muss es jetzt ein Hell in a Cell geben oder Oktober von mir aus, das finde ich immer sehr schwierig. Also meiner Meinung nach sollten bestimmte Matcharten wirklich nur dann zum Einsatz kommen, wenn es eine Fehde hergibt. Kai, siehst du das auch so?
Ja, also ich wollte dann nämlich mal ganz schön die Frage irgendwie nehmen und auch auf das aktuelle Geschehen beziehen zum Beispiel. Ich finde es halt gut, wie ja schon Chris gesagt hat, so Iron Man Matches, wenn man noch damals denkt, irgendwie Bret Hart, Shawn Michaels oder dann die aktuelleren Sachen irgendwann John Cena, Randy Orton, wo sich dann Leute wirklich über ein Jahr lang prügeln und du dann sagst, okay, jetzt gehen wir nochmal den nächsten Schritt oder dieses, jetzt gehen wir den Schritt und sagen, ihr kämpft jetzt im Steel Cage, weil da sonst war es irgendwie immer 2 gegen 3 und damit das jetzt fairer ist, kommt jetzt diese Stipulation oder kommt halt dieses Gimmick-Match. Das macht dann ja Sinn in der Fehde. Zum Beispiel, wenn du jetzt überlegst, irgendwie ein Shane McMahon gegen Kevin Owens macht an sich auch Sinn im Hell in a Cell. Klar ist es auch ein bisschen so geschuldet, dieses Jahr, wie ist es wieder Oktober, hey, guck mal, lass mal Käfig aufbauen. Aber im Vergleich zu einem Shinsuke Nakamura gegen Jinder Mahal, wo du wirklich sagst, okay, hallo, wir haben jetzt Oktober, jetzt kommt ein Hell in a Cell-Match, da ist wirklich wieder dieser Fall, dass du sagst, wir machen das jetzt einfach, weil ist gerade die Zeit dafür, ist gerade das Pay-Per-View steht gerade an.
Ist das eigentlich ein Hell in a Cell-Match, das WWE-Title-Match, ja?
Nee, das WWE-Title-Match ist noch nicht als Hell in a Cell-Match angekündigt, bislang.
Das meine ich nämlich auch.
Echt? Ja? Ich hatte jetzt irgendwie im Kopf, dass das schon längst angesagt wurde.
Nee, das ist noch nicht.
Ja, kommt bestimmt noch. Also wäre es höchstwahrscheinlich, oder?
Ja, bis jetzt ist es noch ein normales Singles-Match und ich hoffe auch, dass es dabei bleibt, weil, wie du schon sagst, also, es passt eigentlich überhaupt nicht zur Fehde.
Ja, macht halt also keinen Sinn, ne? Genau.
Nee, eben. Und ich finde, bei Shane gegen Kevin Owens macht es insofern Sinn, weil ja einfach Shane der verrückte Vogel ist und
kann runterspringen
in solche halt Matcharten aufgeht quasi und man kann dadurch natürlich auch die wrestlerischen Defizite, die ein Shane McMahon ja nun mal hin und wieder hat, kann man dadurch natürlich ein bisschen kaschieren und kann dann die großen Dinge auf jeden Fall bringen. Und nachdem wir ja schon Hell in a Cell gegen Undertaker gesehen haben, glaube ich, passt das auch ganz gut, auch gerade weil das ja auch auf diese persönliche Ebene gegangen ist.
Was ich echt lustig finde, wenn sie wieder ein Frauen-Hell in a Cell-Match machen mit Naomi, die dann ihren Arschbump-Move gegen die Zellentür macht, dass sie dann einstürzt. Das fände ich extrem lustig.
Und dann Käfig steht dann alle sterben.
Alles explodiert drumherum, ja.
Aber nochmal kurz zu dieser Fädensache, was ich nämlich auch sehr geil finde, wenn dann sogar noch ein Match gefunden wird, was auch noch zu den Charakteren in der Fäde passt. Zum Beispiel, wenn du jetzt einfach, sag ich mal, 2 Wrestler können sich krass nicht leiden und dann spielt sich das hoch. Und wenn du dann aber weißt, okay, beide Wrestler, jetzt als Beispiel, nehmen wir jetzt mal einen Chris Jericho und irgendwie einen Ric Flair oder sowas, ne? Ist jetzt ja egal. Haben dann irgendwie als Finisher einen Submission-Move. Und dann sagst du, okay, ihr könnt euch eh nicht leiden, jetzt macht ihr auch noch ein Submission-Match gegeneinander. Ich finde, das passt dann doppelt, das finde ich irgendwie noch geiler. Dieses, wenn du A sagst, das passt gerade zu der Intensität der Fehde und noch zu den Wrestlern an sich. Das ist so dieses Nonplusultra, würde ich fast sagen.
Da ist jetzt zum Beispiel der Undertaker ein prominentes Beispiel dafür, wo dann eigentlich so ziemlich jede Fehde wahlweise im Hell in a Cell geendet ist oder halt eben in irgendeinem Casket-Match zum Beispiel.
Was also aber nicht immer geil war.
Nee, Casket-Matches waren eigentlich fast nie geil. Also die waren halt irgendwie immer unterhaltsam, weil es immer eine riesige Kloppe am Ende gab. Aber so richtig geil waren die halt wirklich nicht. Aber das war ja so der klassische Aufbau. Und da kommen wir gleich auch nochmal zu, nämlich an Gimmick-Matches, die quasi an die Charaktere gekoppelt sind. Und da ist der Undertaker mit Hell in a Cell und mit Casket-Matches und auch mit Buried Alive-Matches ist da ja prädestiniert für. Ne? Da haben sie sich ja wirklich viel ausgedacht, was das angeht. Ich würde gerade noch mal gern auf die Wertigkeit von Gimmick-Matches und bestimmten Match-Ansetzungen eingehen. Wir haben gerade schon diese Geschichte angesprochen, ne, dass gerade bei WWE ist es ja so, dass wir durch den Pay-Per-View-Kalender einfach bestimmte Events haben, wo bestimmte Matcharten stattfinden müssen. Also wir wissen, bei TLC muss es ein TLC-Match geben und am besten noch ein Leiter-Match und ein Chairs-Match.
Chairs-Match, hey, cool.
Genau. Und bei Hell in a Cell wissen wir, es muss auf jeden Fall ein Hell in a Cell Match geben. Das heißt, WWE muss seine Fäden darauf ausrichten, dass man irgendwann an so einen Punkt kommt, dass man halbwegs vertreten kann, dass man die Leute in den Käfig steckt. Wobei wir ja auch schon so einfach manchmal auch so Punkte gehabt haben, wo die Leute komplett einfach zusammengewürfelt haben. Nochmal darauf eingegangen. Habt ihr das Gefühl, dass bestimmte Match-Ansetzungen und Match-Typen an Wertigkeit verloren haben in den vergangenen Jahren, dadurch, dass sie eben viel zu häufig eingesetzt worden sind? Chris?
Absolut. Also gerade Hell in a Cell, das ist, irgendwie hat es so es hat seinen Glanz verloren, es hat irgendwie so diese einschüchternde Wirkung auch verloren, die dieses Riesengebilde hat. Also wenn ich mal so zurückdenke, jetzt mal nur als Beispiel die Fehde damals Undertaker gegen Edge, die sich auch wirklich lange hingezogen hat. Und die beiden hatten klasse Matches und Edge hat meistens den Undertaker irgendwie noch gescrewt. Und dann auf einmal heißt es Hell in a Cell beim SummerSlam. Oder was bei Survivor Series? Ich glaube, was war das? Nee, ich glaube, es war beim SummerSlam, ne? Aber egal. auf jeden Fall, das war halt so ein Moment so, yes, Hell in a Cell, geiles Match, zwei coole Leute. Man hat sich riesig drauf gefreut, endlich wieder dieses Gebilde zu sehen, weil man hatte so Intus, das ist halt für die großen Fäden, das Fädenende wird darin stattfinden. Und das war einfach so ein Punkt, auf den du dich gefreut hast. Du wusstest nicht, wann sie es in dem Jahr bringen mit dem Hell in a Cell. Du wusstest, es kommt irgendwann bei einer großen Fehde. Und dann wird es angekündigt und du fieberst diesem Match einfach entgegen. Und jetzt guckst du halt auf den Pay-Per-View-Kalender. Ah, Hell in a Cell, da finden halt zwei oder drei Hell in a Cell-Matches statt, die teilweise darin noch überhaupt nicht gipfeln dürfen, weil die Fäden entweder unbedeutend sind oder auch gerade erst angefangen haben. Und ich glaube, wir sehen ja relativ selten schlechte Hell in a Cell-Matches bei der WWE. Aber sie haben das ganze Konzept so verwässert einfach. Und das Gleiche gilt auch für TLC. Ich weiß, da wird mir ein gutes Match vermutlich geboten, weil sie da keine zwei Holzklötze dann reinstellen bei einem TLC-Match. Das wird schon gut von der Qualität her, aber irgendwo ist dieses gewisse Etwas verloren gegangen, das eben so den Höhepunkt dieser Fehde darstellt. Also es ist nicht so ein Cena gegen Edge bei Unforgiven 2006, wo man halt auch wirklich auch diesem Match entgegengefiebert hat, weil man wusste, das wird geil, das ist der Höhepunkt der Fehde. Die beiden kämpfen seit Ewigkeiten gegeneinander. Es geht um den Titel in Edges Heimatstadt, war das, glaube ich, sogar. Und all diese emotionalen Momente, die einen so aufpeitschen zu diesem Match, dass man richtig gehypt ist, die fehlen mir da total.
War übrigens SummerSlam, wollte ich nur sagen. 2008.
Okay. Sehr gut, hast du richtig gelegen, Chris.
Stimmt, ich weiß, wie ich es verwechselt habe. Es gab nämlich das Hell in a Cell-Match Taker gegen Batista. Das müsste dann 2007 bei der Survivor Series gewesen sein. Da kam nämlich Edge dann und hatte sich als Kameramann verkleidet oder irgendwie so war das.
Stimmt,
doch,
ne? Das war cool.
Ja, damit hatte ich es verwechselt.
Das ist in meinem schwarzen Loch des Wrestlings. Ich habe so 2007, 2008 habe ich nicht so das beste Gedächtnis dran.
Aber einmal ganz kurz dazu. Dazu würde ich gerne was sagen. Und zwar, weil ich finde, das gibt's auch in die andere Richtung, dass du Gimmick-Matches hast, die richtig, richtig geil sind, aber komischerweise, finde ich, zu selten benutzt werden. Also zu selten im Sinne von, wir hatten die schon sehr lange nicht mehr und ich würde mal gerne wieder eine Fehde in sowas gipfeln sehen. Zum Beispiel, ich liebe I Quit Matches. Ich finde, die sind auch richtig geil für eine Fehde und ich hätte mal extrem Bock auf eine Fehde, die in einem I Quit Match gipfelt. Aber ich finde gerade so in den heutigen Zeiten, jetzt kommt wieder so mega smartmarkig, in Zeiten des 50-50 Bookings, will man vielleicht nicht sagen, Wrestler XY sagt jetzt I Quit, weil dann ist er ja ganz schwach. Ja. Das ist auch so ein Kram, den ich irgendwie vermisse schon. Und wo ich auch ein enorm großes Problem habe, ist, ich finde, wir sehen relativ selten Last Man Standing Matches, die man mega geil aufziehen kann, auch mit schönen Ideen. Und wenn man die sieht, dann sagt man so, ja, jetzt ist auf einmal, keine Ahnung, der 14. Juli oder irgendwie der 13. August und jetzt machen wir ein Last Man Standing Match bei SmackDown und das geht dann 10 Minuten. Und denkst dir so, wow, ja. Okay, jetzt... Also so, ihr macht so selten Last Man Standing Matches und dann kriege ich hier so eine Scheiße. Also so, dann lass es doch einfach bleiben. Das ist halt auch dieses Problem, dass du geile Gimmick-Matches hast, die dann entweder nicht benutzt werden oder wenn sie dann mal ganz selten benutzt werden, denkst du dir so, okay, das hätte jetzt auch nicht sein müssen, dann mach's doch lieber vernünftig.
Das Ding ist ja, worauf ich jetzt auch nochmal hinaus wollte, wenn wir von Gimmick-Matches jetzt aktuell sprechen, sind das ja immer Matches, die eigentlich nochmal die Gewalt und die Intensität nochmal forcieren sollten. Also sprich, egal ob I Quit, Last Man Standing, Hell in a Cell, auch ein Cage-Match oder einfach auch nur ein No-DQ-Match, da will man ja einfach mehr sehen als das normale Match an sich, sondern du willst ja auch eine Eskalation der Gewaltdarstellung in einer Art und Weise haben. Irgendwie, ne? Also weil damit einfach die Fehde entsprechend wieder unterfüttert wird und wieder neues Feuer bekommt. Meine Frage ist, inwiefern haben denn gerade Gimmick-Matches unter dem PG-Rating gelitten? Also wenn ich halt zum Beispiel an das I Quit-Match zwischen Bret Hart und Steve Austin bei WrestleMania 13 denke, wenn das zum Beispiel ohne Blut abgelaufen wäre, glaube ich nicht, dass Steve Austin in dieser Rolle so aufgegangen wäre, wie es hinterher ist. Wir haben andere Quit-Matches gesehen, die ähnlich aufgebaut waren. Natürlich nicht mit dem Double-Turn und solche Sachen, aber wir haben auch schon Babyfaces einschlafen sehen und ich weiß nicht was. Das hat da aber natürlich noch einen zusätzlichen, ja, Show-Charakter einfach bekommen, um es mal so auszudrücken. Also meint ihr nicht, dass Gimmick-Matches, mal abgesehen davon, dass sie teilweise auch zu häufig eingesetzt worden sind oder halt eben vielleicht auch falsch eingesetzt worden sind, auch durch das PG-Rating gelitten haben, weil man ja einfach bei einem TV-14 einfach viel mehr zeigen kann. Chris, du als etwas älterer als Kai.
Ich weiß nicht, ob man es genau darauf zurückführen kann. Ich glaube, es ist so. Es gibt ein paar Faktoren, die da reinspielen, warum Gimmick-Matches heutzutage manchmal nicht so wertig erscheinen. Also, wo Kai gerade sagte, Last Man Standing, da denke ich zurück an, vorletztes Jahr, glaube ich, Kevin Owens gegen Dean Ambrose beim Royal Rumble. Ja. Hat ein Last Man Standing Match. Das war ein echt gutes Match. Das hat sehr Spaß gemacht und sie haben halt da rausgeholt, was man rausholen kann, ohne zu viel Gewalt darzustellen oder anzuwenden. Es kann also funktionieren, auch im heutigen Zeitalter, dass du ein gutes Last Man Standing Match machst. Aber das war eben auch eher eine Fehde, die jetzt nicht gerade super top war. Die brauchte auch kein Blut unbedingt. Ich gebe dir insofern recht, dass bei richtigen Top-Fäden, dass man da eben auch eine gewisse Intensität erwartet. Und das, während das Last Man Standing Match von Ambrose und Owens jetzt als Beispiel eher so ein Zwischenstück darstellte, ich glaube, die Fehde war danach ja noch nicht mal zu Ende. Das war einfach, weil sie irgendein Gimmick-Match reinschmeißen wollten, muss ein Last-Man-Standing-Match eben auch die Intensität des Gimmicks einfach darstellen auch. Und wenn die sich alles antun dürfen und es ist erst vorbei, wenn bis 10 einer liegen bleibt, dann muss da halt auch irgendwas ablaufen. Man braucht nicht unbedingt Blut, um harte Aktionen zu zeigen. Man kann natürlich auch so Fake-Stunts machen, ich glaube, das war beim False Count Anywhere vor ein paar Jahren mal Jeff Hardy gegen Umaga, wo er von so einem Laster gesprungen ist oder irgendwie sowas.
Yes.
Irgendwie hat die WWE seit einigen Jahren so kein Feingefühl für ihre Gimmick-Matches. Sie haben einmal das PG-Rating, dann wissen sie aber auch nicht, wie sie Matches platzieren sollen, dann haben sie eben diesen Pay-Per-View-Kalender, der auf Gimmick-Matches aufbaut. Das sind ganz viele Faktoren, die da ineinander greifen, warum Gimmick-Matches heutzutage meistens nicht mehr so zecken wie noch vor einigen anderen Jahren.
Kai, wie siehst du das?
Ich sehe das eigentlich ähnlich. Also, weil ich muss nochmal sagen, dass, wie gesagt, dass ja diese 100 Jahre Diskussion, die wir schon hatten, dieses oh, Blut, ja, nein, oh, muss das sein. Aber was ich auch damals sehr gut fand, war dieses I Quit Match zwischen Rey Mysterio und Chavo Guerrero. Das war ja auch an sich eine Fehde, wo du so gemerkt hast, okay, die beiden können sich jetzt nicht leiden. So, da ist schon was dahinter. Und wenn man jetzt mal an das Ende denkt, das war ja auch ohne Blut. Das war aber auch eine sehr kreative Idee, wo dann Rey in so einem, ich nenne es mal Gerüst hing, wo er halt hochklettern wollte. Dann hat Chavo ihn da aber quasi mit den Beinen drin verhakt. Und dann halt angedroht, mit dem Stuhl gegen seine Knie zu schlagen. Und das war jetzt ja auch nicht, dass du sagst, okay, sein ganzer Körper muss jetzt rot sein, so wie bei John Cena gegen JBL oder sowas. Das war dann...
Muss jetzt rot sein?
Ja.
Wie wieder im Videospiel.
Ja, genau. ja, den ganzen Körper rot machen, sonst darfst du nicht pinnen vorher.
Genau.
Also der Körper muss nicht voller Blut sein oder sowas. Sondern ich finde, du musst einfach diesen Spot haben, wo du merkst, okay, die haben sich jetzt Gedanken darüber gemacht. Also, das sollte jetzt darauf hinauslaufen. Das sollte jetzt genau das Finish werden. So hier, Austin gegen Bret Hart war ja auch. Okay, das war das Finish. Das behältst du ja im Kopf, weißt du. Und das ist halt so, wie Chris gesagt hat, dass heute auch einfach in Fäden so gesagt wird, ja gut, okay, ihr fädet jetzt 7 Jahre, dann machen wir jetzt mal da ein Last Man Standing Match, dann machen wir da mal ein Chairs Match und dann kämpft ihr noch 17 Mal gegeneinander, so wie Bray Wyatt und Dean Ambrose, irgendwie in einem Chicago Street Fight, in einem Halloween Street Fight, in einem Christmas Brawl. So, das ist dieses, okay, es macht halt, also es ist irgendwie immer cool anzusehen, weil dann wird sich mit Stühlen geschlagen, mit Kendo-Sticks und mit Geschenken und mit Kürbissen oder sowas. Ist irgendwie cool, aber macht halt auch nicht so mega Sinn jetzt in der Story.
Nee, vor allem, man zieht ja dadurch auch einfach die Fäden künstlich in die Länge, wo du früher halt eben ganz klar diese Meilensteine innerhalb der Geschichte hattest, ist es einfach so, dass du jetzt durch diese Aneinanderreihung von vielen kleinen Gimmick-Matches eigentlich gar keine richtigen Höhepunkte mehr drin hast, sondern du hast ja dann irgendwie, in irgendeinem Kampf hast du ja dann schon so ziemlich jede Aktion mal gesehen, so, ach ja, guck mal, jetzt gibt's wieder den Russian Leg Sweep mit dem Kendo-Stick, ach, guck mal, jetzt gibt's die Aktion auf dem Stuhl oder
so. Dann wird wieder schön die Seile geklemmt und dann wird da dagegen geschubbt und so, dass dieses, ja, okay, kenne ich halt irgendwie. Aber nochmal ganz kurz dazu, zu dieser Sache mit der Gewalt. Ich habe ja letztens, nachdem wir den Hardy Boys Podcast gemacht haben, mir ja ein paar Matches wieder angeguckt. Gerade jetzt zum Beispiel nochmal das Table-Match habe ich mir nochmal angeschaut und die TLC-Matches. Und ich muss sagen, wenn man wirklich sehr viel aktuelles Wrestling konsumiert, ist das sehr, sehr komisch und auch unangenehm, diese Stuhlschläge zu sehen. Also, das ist ein sehr befremdliches Gefühl, muss ich sagen. Diese,
du meinst die Stuhlschläge
an den Kopf? Genau, diese Stuhlschläge, die richtig auf den Kopf gehen. Und
ja.
Also diese, ja, also ich würde jetzt nicht sagen Rücksichtslosigkeit bei den Aktionen, aber viele Aktionen wirken einfach so, ja, wir schmeißen dich jetzt halt mal hin. Und also du hast gefühlt so 10 Sachen, wo du sagst, okay, das hätte jetzt doch einfach brutal schief gehen können. Zum Beispiel, da wird dann zu einem Suplex angesetzt von den Hardy Boys, da kommt dann Diva und schmeißt den Tisch weg, aber halt einfach so nicht so nach dem Motto, okay, ich stell den jetzt schlau weg, sondern ich schmeiß ihn einfach um. Wenn der jetzt irgendwie so landet, dass das Tischbein nach oben guckt, ja gut, dann landet er halt drauf und wird aufgespießt. Passiert halt. Das ist dieses, also dieses Risiko und die Brutalität von damals sind heute irgendwie schwierig anzusehen, wenn du an das Produkt von jetzt gewöhnt bist.
Das stimmt, absolut. Also ich habe mir auch diese Woche noch mal das Leitermatch von No Mercy 99 angeschaut. Und übrigens auch das Good Housekeeping Match von No Mercy 99, da muss ich gleich nochmal drüber sprechen, also das war absolut furchtbar. Aber dieses Leitermatch, da hast du halt auch manchmal das Gefühl, also dass da auch manchmal einfach Aktion an Aktion gereiht wird, einfach um die Aktionen zu zeigen, und aber auch manchmal in einer Brutalität und Rohheit irgendwie. Das hat natürlich auch damals diese Ära halt eben ausgezeichnet. Ne? Das war teilweise näher an einem Kampf, im Sinne von, es sah halt realistischer aus. Es war
weniger
aus.
Athletisch als heute. So.
Ja, und es war weniger durchchoreografiert. Genau. Du hast halt schon gemerkt, dass die teilweise einfach Dinge gemacht haben, die aus der Aktion geboren worden ist. Und dadurch fallen die auch manchmal sehr merkwürdig. Also auch in diesem Leitermatch gibt es halt diverse Spots, wo auch gerade Jeff ganz merkwürdig auf der Seite landet, wo ich so, ah, das ist nicht gesund oder sonst irgendwas. Aber trotzdem, das hat natürlich dann damals diese Intensität ausgemacht, ne? Und zugleich ist es dann eben so, deswegen kriegst du damit natürlich auch die Leute schneller, weil du halt als Zuschauer, um auch mal da so ein bisschen die Position des Fans mal einzunehmen, als Zuschauer hast du natürlich in dem Moment immer die Frage so, war das Absicht? Ist das jetzt echt? Ist das fake? War das so abgesprochen, dass er so landet? War das abgesprochen, dass, wie du gerade gesagt hast, ich kann mich auch noch an diese Tischwegwerfaktion erinnern, wo der wirklich einfach nur den Tisch quasi einmal auf die andere Seite flippt, damit sein Partner da nicht durchgeht, ne? Aber als Zuschauer hast du dadurch eine andere Immersion in diesen Kampf. Du hast einfach das Gefühl, dass da was Unkontrollierbares passiert. Und dadurch ist natürlich ein Kampf nochmal viel interessanter. Und genauso, also jetzt ohne hier irgendwie die große Gewaltdiskussion hier vom Zaun zu brechen, aber genauso ist es zum Beispiel auch so, dass sobald Blut in einem Kampf vorkommt, ändert sich die Stimmung in der Halle.
Definitiv.
Das ist immer mein Eindruck. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt, also egal ob jetzt bei der WXW oder auch mal bei WrestleMania 20, wo ich damals war, mit Shawn Michaels, der da geblutet hat wie ein Schwein im Main Event gegen Chris Benoit und Triple H. Genauso Triple H hat auch geblutet. Du merkst sofort, dass dann, wenn einer anfängt zu bluten, dann sitzen die Leute da und sind wirklich komplett mit dabei und weil das einfach nochmal, es ist ein sehr drastisches Stilmittel. Wir haben darüber ja auch schon mal in diesem unserem Gewalt-Podcast damals gesprochen. Aber dieses Stilmittel funktioniert halt, um gerade gut aufgebaute Matches und da auch, wo es Sinn macht, um denen nochmal mehr Spannung und mehr Härte und mehr Intensität und natürlich auch diesen grafischen Charakter
ist ja auch simpel, ne?
Also zu verleihen.
Ist ja auch sehr einfacher, es ist halt sehr einfach, dann die Stimmung zu kippen. So, das ist so,
ja,
das ist halt wie so ein Cheap-Pop, sage ich jetzt mal. Sagst du, ey, ich bin jetzt heute in Detroit, alle so, ey, da wohne ich, cool. Und das ist ja genauso, okay, da ist gerade Blut, wow. Also, sind wir ja, mal ehrlich.
Wobei man halt sagen muss, dass Blut kein gutes Match ausmacht.
Oder nein, irgendwas.
Aber also, das kreiert halt erstmal so einen Warm-Moment und danach muss aber auch noch was drauf aufgebaut werden.
Genau, aber jetzt zum Beispiel als Blut macht einen Moment wirklich krass, also jetzt wirklich bewusst krass. Also denken wir doch einfach mal irgendwie an SmackDown zurück, wo Kevin Owens Vince McMahon die Kopfnuss gibt und der fängt an zu bluten. Und also das wirklich, also du musst ja einfach im Internet gucken. Jeder hat irgendwie gesagt, wow, wie geil war das denn? Was ist da passiert? Da haben ja voll viele drüber geredet. Weil das war auch so ein Moment dieses, okay, was ist da gerade passiert?
Ja, und das war auch, also ich fand, das war auch wieder ein extrem wichtiger Moment für Kevin Owens, weil das ist ein bisschen hier unter Tisch gefallen bei unserem Podcast, aber das war ein extrem wichtiger Moment für Kevin Owens, weil der seinen Charakter nochmal deutlich, deutlich unterstrichen und auch nochmal angehoben
hat. Das war ja auch schlau.
Also Ruchlosigkeit und Brutalität.
Das, Kai, du wolltest was sagen. Das war ja auch wirklich sehr, sehr schlau. Also wirklich dieses wirklich Asoziale, also sagst du mir, ich darf einen McMahon schlagen. Und dann sagt Vince McMahon so, ja klar, darfst du machen.
Er hat gefragt, ob er ihn ausnocken darf.
Genau, also halt in Bezug natürlich auf Shane eigentlich. Also ob er halt einen McMahon ausnocken darf. Weil es ja um das Hell in a Cell Match ging, hat er gesagt, ja. Und ein schlauer Heel dann, ja gut, Vince McMahon ist ja auch ein McMahon, also knock ich den jetzt aus. Und das war genau. Cool. Und dadurch baust du ja, um nochmal den Bogen zu bekommen, dadurch baust du ja dann ja auch dieses Hell in a Cell Match nochmal auf. Weil in der Vorwoche war ja dieses Problem, fällt gar kein anderes Wort ein, mega dumm, nennen wir es Problem, zwischen Shane und Kevin Owens, wo es dann auch auf diese nächste Ebene ging, so nach dem Motto, okay, ich beleidige deine Familie und dir brennt die Sicherung durch und dann in der darauffolgenden Woche greife ich deinen Vater an. So baust du ja ein gutes Match auf. So sagst du dann, okay, wir brauchen jetzt kein 1-gegen-1-Match, sondern wir brauchen jetzt ein Match, wo wir uns komplett zerstören, wo wir uns gegen den Käfig schmeißen können, wo wir auf einen Käfig gehen könnten vom Prinzip her, wo wir uns mit Stühlen schlagen können. Das ist ja dieses, okay, jetzt ist eine Grenze überschritten, wo kein normales Match mehr reicht, jetzt brauchen wir was anderes.
Ja, man hätte es natürlich wahrscheinlich in früheren Zeiten ein bisschen langsamer aufgebaut. Also wir haben auch, wenn man ein paar Ausgaben vorgeht vom Headlock, dann gibt es auch irgendwo einen Punkt, wo ich gesagt habe, so ja, ich würde jetzt noch kein Hell in a Cell Match zwischen den beiden mir wünschen, weil ich finde, das hätte man sich auch für später noch aufheben können. Aber in der Art und Weise, wie das jetzt aufgebaut worden ist, war es zwar schnell, aber es ist in sich irgendwie
schlüssig,
konsistent. Ja, das macht halt Sinn in sich. Kevin Owens ist direkt auf die ganz persönliche Schiene gegangen und entsprechend wird er damit erstmal bestraft, dass er halt in ein Hell in a Cell Match geht. Und obendrein macht das auch noch bei Shane McMahon natürlich Sinn, weil Shane McMahon halt eben durch seine Geschichte, egal ob es jetzt irgendwie die Matches früher gegen Test und gegen Steve Blackman waren, wo die immer nach außen gegangen sind, auch gegen Big Show, wo er da vom Titantron gesprungen ist, dann zuletzt gegen The Undertaker, wo er da vom Käfig runtergesprungen ist, das Match mit AJ Styles lassen wir außen vor, das war ja ein überraschend normales Match für Shane McMahon-Verhältnisse, aber es ist einfach so, wenn Shane McMahon im Ring steht, dann muss es halt irgendwas Spektakuläres sein, insofern passt das in diesem Fall schon. Andere Frage ist, was haltet ihr davon, dass man Gimmick-Matches stark an die Charaktere koppelt? Wir haben jetzt gerade eben schon gesagt, gerade Shane McMahon muss irgendwie in diesen No-Holds-Barred-Bereich immer reingeführt werden, weil es halt eben sein Charakter erfordert. Ein Undertaker hat bestimmte Matches gehabt. Wir haben die Hardys letztes Mal besprochen, die Dudleys und Edge und Christian sind, glaube ich, prädestiniert dafür. Auch einen John Cena, also jemand, der ja noch nie aufgegeben hat, ist jemand, der ja gerne in I-Quit-Matches und so reingesteckt wird, um einmal mehr die, wie sagt man, to overcome the odds, wie nennt man das auf Deutsch, um alle Zweifler Lügen zu strafen oder wie auch immer. Also, was haltet ihr davon, dass man bestimmten Charakteren einfach bestimmte Spezialmatches gibt und die darin aufbaut? Kai, zur Abwechslung
mal. Ich dachte, du nimmst Chris, weil ich habe gerade so viel geredet.
Christoph danach.
Okay, also ich habe mir da mal ein bisschen Gedanken darüber gemacht, weil du ja gerade auch den Taker angesprochen hast. Und ich muss sagen, Undertaker, Hell in a Cell, wie ja Chris schon gesagt hat, eigentlich fast immer eine sichere Nummer. Also dieses, okay, es macht Sinn. Und das war ja wirklich immer so sein Match und dieses ikonische, der Gegner ist schon im Ring, also ist schon auch schon im Käfig. Kommt, der Undertaker kommt rein und dann dieser epische Moment, dass er nach hinten greift und die Tür so hinter sich zuzieht. Nach dem Motto, okay, jetzt geht's los.
Aber der Undertaker hat gar nicht so eine gute Quote bei Hell in a Cell, muss man mal dazu sagen. Triple H ist der glaube ich, bis jetzt erst ein einziges Hell in a Cell verloren hat.
Triple H hatte keine gute Quote bei WrestleMania, ist trotzdem ein krasser Typ, ne? Von der musst du halt so sehen.
Weil du gerade gesagt hast, Undertaker und Hell in a Cell ist eine sichere Nummer.
Nein, ich meine, ist eine sichere Nummer, ist eigentlich immer ein gutes Match. So meine ich das, was eigentlich immer abliefert.
Außer gegen CM Punk.
Ja gut, aber das lag am Undertaker. Nicht, an CM Punk liegt's nicht. Also, Punkt. Gut.
Ja, wo, abgeschlossen.
Wo wir gesagt haben, aber dann auch, Casket-Matches waren dann immer eher schwierig. Weil das war so dieses, okay, jetzt, ich finde halt diese Matches dumm, wo du sagst, okay, wir müssen zu Punkt XY kommen. Weil, okay, wir prügeln uns jetzt 3 Minuten im Ring oder auch vielleicht 30 Minuten. Aber alle wissen, es wird nichts passieren, bis wir nicht da hochlaufen. Und das war dann auch relativ langweilig. Und wie du schon gesagt hast, dass Casket-Matches meistens nicht so wirklich gut waren. Ich fand, also es gibt dir halt einmal dieses Casket-Match, wo du wirklich sagst, okay, ich bring dich da oben zur Entrance-Ramp und dann gehst du da herein und dann wirst du nochmal noch mit dem Bagger zugeschüttet, außer bei Steve Austin, wenn es nicht klappt und musst selber buddeln.
Das war ein Buried Alive-Match.
Ah ja, gut, okay, gut. Aber na, es ist die Frage, differenziert man wirklich sehr zwischen Buried Alive und Casket-Matches?
Ja. Ja, weil es was komplett anderes ist.
Und ja, Buried aber
Alive-Matches waren auch gar nicht so schlecht.
Nee, die Casket-Matches hat ja auch eine ganz andere Grundausrichtung. Da musst du ja den Gegner in den Sarg stopfen und den Deckel zumachen. Das ist ja, dieses Schließen des Deckels ist ja da sozusagen der entscheidende Punkt. Beim anderen ist ja dieses, da ist A, das Grab weiter weg. Der Casket war ja meistens direkt neben dem Ring, sodass du da, frag Shawn Michaels, wie nah der neben dem Ring stand, sodass du da halt eben eine kürzere Distanz zurückgelegt hast. Aber was ich halt zum Beispiel im Casket-Match ankreiden würde, ich finde das Casket-Match halt arg comic-mäßig so. Also, genau, das Buried Alive-Match auch, aber ich finde, das Buried Alive hat da irgendwie noch so einen dreckigen Charakter dadurch.
Ja, aber wann haben wir denn auch zuletzt ein Casket-Match groß gesehen? Das ist auch schon Zeit her, oder?
Das stimmt.
Ja. Also, das letzte, an das ich mich erinnere, WrestleMania 22, Taker gegen Mark Henry.
War danach noch Taker gegen Heidenreich?
Nee, das war davor. Gegen Heidenreich war doch 2004 oder so, ne?
Boah. Heidenreich ist auch später? Im schwarzen Loch meiner Wrestling-Geschichte versteckt.
Ist auch besser so.
Auf jeden Fall schon ein bisschen länger,
ja. Ist ja auch wurscht. Man muss beim Casket-Match ja auch so gucken, wo du sagst, es ist comichaft gewesen. Wann haben die damit angefangen? Das war halt auch eine Ära, die sehr comichaft war. Absolut. Von den ganzen Gimmicks. Und da hat es dann halt auch schon gepasst. Also ich erinnere mich immer gerne an dieses Casket-Match zwischen dem Taker und Yokozuna. Ja. Weil es halt einfach vollkommener Mumpitz war. Das war so herrlicher Trash mit diesem kompletten Overbooking, wo das komplette Heel-Roster rauskommt, um gegen den Undertaker zu kämpfen, bis sie ihn da reinkriegen. Und dann sein Leichnam da hochgezogen wird und ach, was ein Schwachsinn alles.
Der zum Himmel aufsteigt.
Ja, ja, genau.
Man weiß es nicht. Ja, ja.
Es war großartig, aber ja, comichaft, die Matches meistens nicht besonders gut. Buried Alive, Taker gegen Mankind fand ich super. Und Taker gegen Vince McMahon hat mir auch richtig Spaß gemacht.
Wo Vince McMahon nach 2 Sekunden angefangen ja, hat zu bluten übrigens, so nach einem Schlag.
Klar, ich, das hört sich jetzt an, als wäre ich ein brutales Schwein, aber ich habe dieses Match so abgefeiert. Er kriegt dann eins in die Fresse, ist direkt blutüberströmt. Der Taker prügelt ihn durch die ganze Halle und zum Schluss kommt Kane mit dem Bagger und vergräbt ihn. Das war auch wunderbarer Trash. Aber da hat's auch noch so, ich weiß nicht, irgendwie hat's gepasst damals. Zu deiner eigentlichen Frage.
Genau, weil wir reden gerade komplett außenrum irgendwie.
Egal.
Ich war auch zwischendurch kurz davor, Kai als Politiker zu bezeichnen, weil er nicht auf meine Frage antwortet.
Ich war aber auch dann komplett in dem Dingens drin, dass ich Casket und Buried Alive Matches für mich so, das war in meinem Kopf gerade so eins. Das war so, aber, ist das Gleiche für mich gewesen. Ja.
Kommen wir doch mal auf deine Frage zurück.
Charakterbezogene Gimmick-Matches, das war die Frage.
Genau, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil da hat es die WWE eigentlich nicht mit übertrieben. Wenn wir sehen, die Hardys und Edge und Christian, das ist automatisch so gekommen, weil das war einfach dieser Erfolg ihres ersten Leiter-Matches, weil es so geil war. Und es hat sich dann so aufgeschaukelt mit diesem TLC und so. Das ist einfach so, und das ist jetzt in dem Fall gar nicht böse gemeint, das waren sind so ein bisschen die Spot-Monkeys gewesen. Die stehen für die Leiter-Matches und diesen Ruf haben sich halt diese Teams erarbeitet und den haben die Hardys heute noch. Das ist in den Köpfen von den Leuten immer noch Team Extreme mit den Leitern und den krassen Spots. Beim Undertaker ist es halt so gewachsen durch sein Gimmick mit den Casket-Matches und hinterher Hell in a Cell, wo es ein bisschen, ich sag mal, erwachsener wurde und auch brutaler wurde dann. Das ist halt auch so gekommen, weil es oft in die Storylines gepasst hat. Undertaker brauchte immer was Bedrohliches, wo er die Gegner mit unter Druck setzen konnte auch. Dann auch, weil er in vielen großen Fäden war, die dann natürlich auch mit einem Gimmick-Match zu Ende gehen. Das ist so natürlich gewachsen dann. Und bei Shane McMahon, der ist ja jetzt nur kein regulärer Wrestler, wie wir auch schon gesagt haben. Er ist halt der Sohn vom Boss, aber total crazy drauf und nimmt krasse Spots. Er braucht halt auch die Gimmick-Matches, um was zu kaschieren. Und wenn die dafür stehen, dass sie so ein Gimmick-Match an sich haften haben oder ja so ein Gimmick noch dazu haben zu ihrem Charakter, das finde ich überhaupt nicht schlimm, weil es halt nicht übertrieben ist. Es wäre ja was anderes, wenn jetzt jeder Charakter in den Shows ein Gimmick-Match bräuchte, dann macht auf einmal Bailey die Regenbogen-Einhorn-Pups-Matches oder sowas, ja? Und dann schaukeln die Leute auf so einem Einhorn-Schaukelpferd während des Matches oder was weiß ich, ja?
Das wäre
ja
ein New Day.
Bailey bringt die Pinata on a Pole zurück mit Süßigkeiten drin.
Ja, oder sowas dann. Oder bei Sasha Banks keine Ahnung, Sonnenbrille on a Pole oder so eine Scheiße, ja. Das wird ja nicht übertrieben. Von daher finde ich das in Ordnung, wenn sich das so einfach normal ergibt, dann auch mit diesen Gimmick-Matches zu einem Charakter.
Lass mich da mal ganz kurz reingrätschen, weil alles, was du hast ja gerade so schön dargestellt gesagt, so boah, wie wäre das gut gemacht. Lass mich mir jetzt das Arschloch spielen und sagen, so ja, ist halt irgendwie auch nicht alles Gold, was glänzt.
Erstens, ja, ich das ist das, eh nein, warte.
Erstens, ich finde das mega asozial von euch, dass ihr immer sagt, so ja, Shane, also komm, bei WrestleMania, das war schon echt gut, was der gemacht hat. So.
War es auch,
man das will
ich mir nicht absprechen.
Das haben wir ja auch damals gesagt.
Ja, das war mein Match of the Night damals.
Pass auf, jetzt hau ich einen raus. Nämlich in Bezug auf charakterbezogene Gimmick-Matches. Hast du gesagt, so TLC, geil, unterschreibe ich. Undertaker, geil. Aber wir haben ja auch ganz viel Scheiße. Zum Beispiel, was immer geil aussah, aber meistens Scheiß-Matches waren, zumindest habe ich das so empfunden, besonders das letzte, waren bei Kane die Inferno-Matches.
Oh ja.
Die waren richtig crappity-crap.
Aber da waren die Matches scheiße, ja, aber da wurde es auch nicht übertrieben damit. Ne? Es gab selten Inferno-Matches.
Ich kann mich an drei jetzt spontan erinnern. Oder
welche?
So. Es war wahrscheinlich mehr.
Gegen MVP, gegen den Taker?
Es gab eins gegen Bray Wyatt.
Noch. Genau, das sind die drei, die ich kenne.
Ja, mehr fallen mir jetzt auch nicht ein. Das gegen Bray Wyatt hatte ich schon vergessen.
Ja, aber das ist halt auch eine blöde. Also ich habe mir das halt beim. Also ich finde, das Inferno-Match ist halt auch. Das ist auch so als von diesen Spektakel-Matches, weil das ist halt auch so absurd einfach. So, es gewinnt der seinen Gegner
anzündet.
So, ich meine, das war ja auch schon gegen Bray Wyatt, war es ja auch schon nicht mehr der Fall. Wie war das denn da nochmal? Da haben sie es doch auch irgendwie
abgeschwächt. Du musst, glaube ich, da durchgeworfen werden, durch das Feuer oder
so. Ja, irgendwie so. Aber dann konntest du ja sehen, dass auf einmal, dass irgendwie der eine Handschuh von Kane anders aussah oder der Stiefel anders aussah, damit er brennt und solche Sachen so. Also, das war auch eine absurde Geschichte damals. Also gerade bei Undertaker gegen Kane, ich weiß noch, dass ich damals, als das angekündigt worden ist, und ich habe es ja erzählt, die Tape-Trader-Geschichte und so, ich war total heiß drauf, das zu sehen.
Da warst du das Feuer war was ganz und Flamme.
Ich war. Nee, aber das war, aber klar, die Matches waren immer furchtbar und ich will auch gar nicht wissen, wie heiß das im Ring gewesen sein muss und am Ring. Es gab auch noch die Momente, wenn dann die, bei Bumps, wenn dann die, diese Feuersäulen hochgegangen sind. Ich meine, heutzutage, ich frage mich, ob man das heutzutage auch noch bringen dürfte, so von wegen Brandschutz und sonst irgendwas.
Egal. aber ich bin noch nicht fertig mit meiner tollen Liste, denn ja, man muss ja auch mal, irgendwann muss auch ein Kai-Fehler eingestehen. Ist schwierig, aber irgendwann muss auch mal sein.
Hast du schon mehrfach übrigens.
Ja, ich weiß, aber es ist immer wieder ein besonderer Moment, wie manche Gimmick-Matches.
Ja.
Und zwar, charakterbezogene Gimmick-Matches. 100 Leute haben wir gefragt. Was war scheiße? Asylum Match.
Ja.
Das war auch nicht so geil.
Ja, aber das ist ja kein wiederkehrendes Element, ne?
Ja, aber das war ja auch ein charakterbezogenes Match.
Ja, natürlich, klar.
Das stimmt.
Ich hatte die Frage eher so verstanden, wie findet ihr das, dass manche Leute mit diesen Gimmick-Matches halt so immer in Verbindung gebracht werden?
Ich bin mir aber auch sicher, wenn das nicht so komplett kacke gewesen wäre, wäre das nicht das Letzte gewesen, was wir gesehen hätten. Vielleicht ist es auch nicht das Letzte, was wir gesehen haben.
Ich glaube, das werden wir auch irgendwann noch mal sehen. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Aber also die Frage war eher so in Chris' Richtung gedacht, wie er gerade die Frage erklärt hat, ja.
Und was ich,
aber das Asylum-Match war grottig. Ja, aber jetzt Kai,
um nochmal in die gleiche Richtung zu gehen, ist jetzt vielleicht auch nicht, macht den Charakter mega aus. Aber was wir auch gesehen haben, war House of Horrors. Das war ja auch so ein charakterbezogenes Gimmick-Match eigentlich. Wo ja, ja. Da war ja wirklich nochmal diese Kombination, das geht noch, also das toppt ja nochmal, was du gerade bei Inferno gesagt hast, dieses Spektakel eigentlich, weil das war ja wirklich ein Spektakel-Gimmick-Match, nach dem Motto, okay, wir gehen jetzt zu Bray Wyatt nach Hause und beschmeißen uns mit Kühlschränken. Aber
so war der Kampf gedacht.
Ja, mit dem geilen Baby, er das never forget.
Das wäre die beste Promo von Randy Orton seit aller Zeiten gewesen, wenn er einfach nur im Ring gestanden hätte und gesagt hätte, ich komme zu dir nach Hause und wir werfen uns mit Kühlschränken.
Ja, ich hasse dich. Die hätten mich sofort gehabt.
Andere Frage, mal um das hier einzuwerfen, um mal so ein bisschen von WWE wegzukommen. Ist diese ganze Geschichte mit Final Deletion und so, diese ganzen Matches, die daraus
genau entstanden sind, gleiche, bei, auch bei sagen. TNA. Genau das Gleiche.
Ich meine, das ist doch das, was eigentlich das Nonplusultra ist, oder?
Das geht doch so in Richtung House of Horrors dieses außerhalb der Arena, aber einfach nur in sehr gut gemacht. Das war ja wie
und hat es auch so übertrieben einfach, dass es halt irgendwie unterhaltsam ist. Das war ja das Ding an der Sache eigentlich. Also an allen, wie viel waren es? 4 Matches, die da auf dem Hardys Compound bestritten haben. Das war ja einfach auch so over the top, dass man das lieben musste als Wrestling-Fan, weil Wrestling-Fans haben halt irgendwie haben ein bisschen Trash im Herzen, um es mal so zu sagen. Und das ist gar nicht böse gemeint, weil Wrestling ist geil und es ist kein Trash, aber man hat ja schon so einen speziellen Humor als Wrestling-Fan, sagen wir es mal so.
Klar, das ist ja auch dieser gut gemachte Trash. Das ist halt wie irgendwie in so Filmen so ein, ach, weiß ich nicht, wenn du so ein Austin Powers nimmst oder so ein lebendes Brian, diese versteckten Witze, weißt du, dieses, ja, so, wir wissen genau, wer das jetzt konsumiert und deswegen schreiben wir für euch die Witze. Weil also,
ja.
wie wir schon tausendmal gesagt haben, die Anspielung von Matt Hardy auf Triple H oder dieser Lake of Reincarnation, wo dann Jeff Hardy auch mit dem John Cena-Sprüchen rauskam oder wo dann nochmal ein Willow vorkommt oder dann hier der Hurricane, Shane Helms, Gregory Helms mit seinem Tanzgimmick da. Das ist ja, das war ja schlau gemachter Trash, weil die genau wissen, wer das konsumiert und die genau wissen, die wollen das so. Und House of Horrors war einfach so, lass mal irgendwas machen, was richtig scheiße ist.
Das House of Horrors hatte das Problem gehabt, dass es irgendwann nicht mehr House of Horrors war, sondern Ring of Horror, um es mal so zu sagen. Als es dann in den Ring gegangen ist, war es halt totaler Scheiß und hatte das Gimmick eigentlich komplett ad absurdum geführt, weil es danach auf einmal wieder ein normales Match war. Also, das hat halt irgendwie keinen Sinn mehr ergeben, das war das Problem. Aber um noch mal auf diese ganze Hardys, Broken Hardy-Geschichte rauszukommen, ich meine, damit hat man doch gezeigt, wie man auch den Charakter in Gimmick-Matches verpacken kann, auch in der heutigen Zeit, weil es einfach so perfekt zu den Figuren gepasst hat, die Matt und Jeff Hardy da aufgebaut haben und die porträtiert haben. Das hat einfach funktioniert. Deswegen haben das die Leute auch geliebt, weil du hast halt gemerkt, so, oh ja, da steckt halt so viel von denen drin und die finden sich da so wieder, das ging durch den Fernseher direkt irgendwie ins Hirn und du hast es verstanden, ne? Und da hat man das ganz perfekt gemacht.
Aber das war ja die Sache, also, sind wir mal ehrlich, beim ersten Mal gucken, also, jetzt mal Hand aufs Herz. Beim ersten Mal gucken haben sich alle schon so gedacht, okay, was ist das jetzt gerade? Das ist schon irgendwie ein bisschen komisch. Und beim zweiten Mal gucken waren alle so, okay, das ist schon richtig, richtig geil. Also ich glaube, die wenigsten haben beim ersten Mal gesagt, das ist jetzt gerade das Allerbeste auf der Welt. Beim ersten Mal war man einfach nur verwirrt.
Das war ja auch echt schwierig, genau, weil du erstmal überlegen musst, okay, was habe ich denn jetzt da gerade eigentlich gesehen? Und dann musst du ja auch erstmal, Meinungsbildung dauert ja halt immer so manchmal so ein bisschen, gerade bei solchen Sachen, die halt so komplett anders sind, ne? Und da hat man dann ja auch gemerkt, so am Anfang waren die Reaktionen ja erstmal so, was hat ein TNA da wieder angerichtet? Und dann so, eigentlich war das ja doch ganz unterhaltsam, ne? Und darum ging es ja beim Wrestling im Endeffekt, ne? Ob es sich unterhält oder nicht. Ich sag mal so, wenn die da ein normales Wrestling-Match bestritten hätten, was normal gefilmt worden wäre, hätten alle gesagt, so ja, okay, das war Matt gegen Jeff zum 1000. Mal, haben wir alle schon gesehen. So. Ja, und so haben die es halt eben geschafft, nochmal ihre Charaktere und ihre neuen Charaktere nochmal weiter zu fördern und nochmal auch sich nochmal interessant zu machen. Also da hat es ja absolut funktioniert in diesem Falle, ne? Sollen wir noch mal über andere komische Gimmick-Match-Serien reden? Also wir haben jetzt gerade über Total Deletion gesprochen, über Final Deletion, Entschuldigung. Könnt ihr euch noch an Brawl for All erinnern?
Ja, also was erinnern, aber ich kenn's halt, ne?
Ist das für euch auch eine Gimmick-Match-Serie eigentlich oder ist das einfach nur eine blöde Idee von WWE gewesen? Kai.
Ich habe es gewartet, ich wollte wieder sagen, wer. Ja, für mich ist Brawl for All eher das ist für mich genau so eine dumme Idee gewesen von der WWE, wo sie gesagt haben, okay, wir machen jetzt mal was anderes. Nicht so ein Gimmick-Match, sondern wir machen jetzt mal was Krasses, also wir machen jetzt mal was Reales. Das geht für mich so in die gleiche Riege wie, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie WWE gesagt habt, so, jetzt nächste Episode, dann machen wir dieses Steven-Strip-Poker-Turnier oder diese Steven-Strip-Poker-Runde. Und das geht für mich so in...
Wir können auch Reise nach Jerusalem mit Chris Jericho und so
genau
spielen.
Genau. Und das geht für mich so eher in die Richtung. Weißt du, dieses,
ja.
Also ich würde das nicht als Gimmick-Match bezeichnen, sondern als irgendeine hirngespinstige Idee, wo man sich so denkt, okay, that will put butts into seats.
Darf ich sagen, dass ich das enorm unterhaltsam fand damals? Ich habe das ja, ich fand das ja höchst interessant und vor allem hat die WWE ja auch damals, man hat sich ja überlegt, ob man, der Plan dahinter war ja eigentlich, wir machen ein echtes Kampfsportturnier in Anführungsstrichen und lassen halt die Jungs, die Kampfsport oder irgendwie kampferprobt sind, die lassen mal gegeneinander boxen und der eigentliche Plan war ja Steve Williams, also Dr. Death Steve Williams damit zu pushen. Das Problem war aber, dass man relativ schnell festgestellt hat, dass danach die Leute A, alle super angeschlagen waren, weil sie sich halt auf einmal wirklich aufs Maul gehauen haben und dass auf einmal ein Nobody wie Bart Gunn alle Leute nacheinander ausgenockt hat. Das heißt, die hatten erstmal am Laufenband hatten die Probleme, dass die Leute Gehirnerschütterungen und so einen Blödsinn hatten und dann am Ende der große Payoff für Bart Gunn war ja dann, dass er bei WrestleMania 14, meine ich war es, von Butterbean aufs Übelste ausgenockt worden ist. Also,
war Butterbean ein richtiger Boxer oder wer war das?
Butterbean war ein richtiger Boxer, ja. Okay. Also nie ein besonders talentierter Boxer, aber halt so in den, ich weiß gar nicht genau, wo der geboxt hat, aber der war halt schon ein Name, das war halt so ein Showboxer eigentlich, aber der hatte halt einen ordentlichen Wumms gehabt. Also wenn du den Kampf anschaust, da hast du auch das Gefühl, dass der mal eben Bart Gunn den Schädel vom Hals kloppt einfach. Also deshalb, das hat auch gar keinen Sinn gemacht, eigentlich, dieses Turnier. Andere Frage aus derselben Zeit, nämlich auch aus der Attitude Era, was haltet ihr von diesen ganzen Hardcore-Divisions, die es damals gegeben hat? Also gab es ja sowohl bei WCW als auch bei WWE gab es die ja, dass du quasi einen eigenen Belt für die Gimmick-Match-Art des Hardcore-Matches hast. Und bei WWE ja nochmal um die Stipulation erweitert, dass es 24/7 gewesen ist, sprich, da konnte man immer und überall gepinnt werden und immer und überall gab es dann Matches. Wir erinnern uns dann auch an die lustigen Kämpfe im Spielparadies oder diesem, wie nennt man das denn, diese Abenteuerhalle für Kinder und solche Sachen und im Schwimmbad und ich weiß nicht, wo sie sich überall gekloppt haben. Chris, wie hast du, gehört das für dich mit in die Sparte Gimmick-Matches und sollte man für solche Matcharten einen Gürtel verteilen?
Ja, also das Hardcore-Zeug war schon arg gimmicky. Aber also ich würde sagen, für Gimmick-Matches sollte es keinen extra Gürtel geben. Das ist ziemlicher Schwachsinn. Und auch alles, was um den Hardcore-Titel passiert ist, gerade in der 24/7-Zeit, war ganz hanebüchener Schwachsinn. Der war zwar sehr oft auch unterhaltsam, das auf jeden Fall, aber es war halt unfassbarer Unsinn. Und man muss ja auch sagen, das Roster war ja damals auch so überfüllt, auch mit Underkadern und Mitkadern. Und dadurch hat man halt vielen Leuten einfach auch TV-Zeit gegeben und konnte auch viele Dinge ausprobieren und sowas mal. Zur Attitude Era, wo alles so ein bisschen edgy und hektisch und auch oft auch Neuland war, was da erprobt wurde, hat es gepasst. Aber an sich bitte keine Titel für Gimmick-Match-Arten und auch das war eher so semi-gut.
Ich fand das damals auch ganz lustig, manchmal zumindest. Kai, würdest du dir sowas wie einen Hardcore-Titel wieder wünschen im aktuellen Geschehen?
Also erst nochmal ganz kurz zu damals. Ich fand, da hat es ja noch insofern Sinn gemacht, dass du gesagt hast, der Titel, der geht jetzt erstmal an Mick Foley. So, weil das hat ja in gewisser Art einen Sinn, so nach dem Motto, okay, jetzt kriegt Mick Foley endlich mal seinen eigenen Titel und der wertschätzt den dann, und dann wurde daraus ja dieser Hardcore-Titel, den dann halt jeder gewinnen konnte, dann später auch mit dieser 24-7-Regel. War ja an... Also erstmal an sich ist die Idee gar nicht mal so schlecht, ne? Weil das ist so ein Titel, wo du wirklich sagst, alles kann passieren. Problem ist dann wirklich, dass es irgendwann in diese Comedy-Trash-Richtung abgedriftet ist, wo du gesagt hast, wir machen jetzt ein Pay-Per-View und das geht 3 Stunden und in der Zeit haben wir dann zwischen den Matches, wenn man gerade irgendwie vielleicht wieder Käfig aufgebaut oder weggeräumt, und dann können wir nochmal kurz einen Titelwechsel machen. Und wir haben dann irgendwie unsere Backstage-Segmente, die dann 3 Minuten gehen, weil länger ging ja auch so ein Match nicht. Wurdest du kurz von hinten irgendwie mit dem Messer erstochen, dann wurdest du gepinnt oder sowas. Und das ist so ein bisschen das Problem. Aber damals hattest du noch wenigstens in einer gewissen Art, schon wie Chris gesagt hat, Charaktere, mit denen du das in der minimal rechtfertigen konntest. Und du konntest sie ja doch irgendwie zeigen. Aber jetzt gerade bei so einem Hardcore-Titel, wo er wirklich gesagt wurde, okay, wir verkloppen uns das Backstage, wir greifen uns hinterrücks an und dann kommt irgendwie ein Ringrichter und wird gepinnt. Heutzutage hast du gar keine Leute mehr, mit denen du das ansatzweise logisch verkaufen könntest. Oder könntet ihr euch jemanden vorstellen, wo man sagen würde, wir haben jetzt 10 Leute und die würden sich Backstage oder irgendwie gerade beim Einkaufen oder bei der Post den Schädel einschlagen und pinnen sich dann gegenseitig. Also ich hätte jetzt keinen Charakter im Roster, zu dem es jetzt überhaupt passen würde.
Nö. Nee. Mir fällt jetzt auch spontan keiner ein, der... Also du hast ja auch diese Crazy Guys, hast du ja aktuell auch gar nicht. Also außer
Dean Ambrose. Außer Ambrose vielleicht, ne? Damit rein.
Ja, der wird als einziger noch funktionieren. Vielleicht auch irgendwie jemand wie... Also wenn es dann in die ganz gimmicky Richtung gehen soll, jemand wie ein Enzo.
Ja,
könnte ich mir da so vorstellen, der so als Crash Holly... Gott habe ihn selig, irgendwie da Ersatz fungieren könnte, weißt du, so als Anti-Hardcore eigentlich, aber ist halt trotzdem irgendwie dabei. Ja. Fände ich irgendwie vielleicht ganz lustig, aber du hast schon recht, es gibt wenige Charaktere, die dieses verrückte Backstage-Brawl-Gedönse halt eben noch irgendwie richtig verkörpern können. Selbst ein Bray Wyatt funktioniert ja da zum Beispiel eben nicht.
Deswegen würde ich sagen, lassen wir das lieber.
Ja, dann lass uns mal noch so ein paar, wir haben gerade schon so ein paar Matcharten angesprochen, unter anderem das Asylum-Match, aber in der jüngeren Vergangenheit, also ich rede jetzt mal so von den letzten 15 Jahren, wir haben ja viel über so traditionelle Matches gesprochen, wie zum Beispiel Cage-Matches, die sind ja schon uralt, früher gab es auch noch Tape Fists und No-Holds-Barred und ich weiß nicht, wie sie alle heißen, aber in der jüngeren Vergangenheit sind ja auch noch so Matcharten, gerade bei WWE, aufgeploppt, die da auch nur teilweise da funktionieren, und da müssen wir natürlich auch auf sowas wie ein Elimination Chamber eingehen. Also Elimination Chamber war ja so eine Idee, wie kann man sowas wie ein Wargames, wie die Wargames von WCW in einer zeitgemäßen Art mit Elimination Rules präsentieren, und heraus kam ja der Elimination Chamber. Und ich finde, das war zum Beispiel, als das zum ersten Mal, glaube ich, bei der Survivor Series 2002 aufgetaucht ist, ich finde das eine hammergeile Matchart und die funktioniert auch heute noch. Und da haben wir auch zum Beispiel letztes Jahr gesehen, dieses Jahr, da haben sie ja den Käfig haben sie ja umgebaut eigentlich, auch mit höher gemacht und solche Sachen, damit man da eben nicht mehr Unfälle hat, wie es ja mal gegeben hat
mit Rob Van
Dam gegen Triple H. Genau, Matten ausgelegt, das fand ich wiederum ein bisschen doof, aber ein paar Sachen haben ja da auch Sinn gemacht irgendwie. Also das ist für mich zum Beispiel eine neue Matchart, die hat absolut eingeschlagen und da freue ich mich auch drauf, auch weil die selten vorkommt und weil die trotzdem relativ universell ist, weil du halt einfach sagen kannst, so, der Sieger aus diesem Match ist entweder ein Number One Contender oder der Sieger in diesem Match ist eventuell sogar der Titelträger. Kai, wie siehst du das?
Liebe ich. Ich liebe Elimination Chamber Matches. Also, man hatte da auch, kommen wir später nochmal dazu, vielleicht, wenn wir dann irgendwann mal darüber reden, wenn Gimmick-Matches verschmelzen, hallo ECW Elimination Chamber, das war ja wohl nix. Aber auch jetzt gerade die alten Sachen, wenn du dir irgendwie anguckst, wie dann Goldberg das ganze Ding auseinandernimmt, die Pots auseinandernimmt, aber auch so die aktuelleren Sachen, wenn du dann irgendwie einen Don Morrison dabei hattest oder einen RVD, die dann eher Highflyer waren und dann auf die Pots draufgeklettert sind, von darunter gesprungen sind. Ich finde auch, dieses Gebilde gibt so viel her. Also, du bist da... Obwohl du halt örtlich oder räumlich eingeschränkt bist, sind deiner Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt. Du kannst als Powerhouse, kannst die Leute da durchhauen, du kannst die nach draußen schmeißen, du kannst die gegen die Ketten schmeißen oder halt, bevor noch die Matten da waren, einfach auf diesen wirklich ekelhaften Metall-Stahlboden, was, glaube ich, unmenschlich wehtut. oder wie gesagt, die Highflyer, die können dann nach draußen springen, die können in den Ring springen, die können auf die Pods gehen, von darunter springen. Das ist wirklich ein Treffer ins Schwarze, was die WWE damit gemacht hat. Und auch noch mit diesen Elimination Rules und dann noch die Spannung dabei, wer kommt jetzt rein mit diesem Zufälligkeitsfaktor. Also wirklich, super Matchart.
Chris, schließt du dich an?
Ich schließe mich absolut an, ich liebe die Elimination Chamber. Also,
ich bin mega euphorisch, so, ja, ich liebe die richtig.
Ja, es voll gibt, geil. Ich gerade so, als wenn du dabei einschlafen wolltest.
Nee, es gibt, glaube ich, kein Match, auf das ich mich immer so sehr freue, wie das, wenn es angekündigt wird. Ich finde es super einfach. Vor allem, das ist auch so die richtige Zahl mit 6 Leuten dann. Auch die Tag-Team-Elimination Chamber hatte gut funktioniert. Und
die waren echt
dieses
gut,
Gebilde sieht so geil aus. Also jetzt das Neue mit den Matten nicht so geil, wie ihr schon gesagt habt. Aber gerade die alte Chamber, wow. Also ich würde mich freuen, das mal live in der Halle zu sehen, auch wenn man wahrscheinlich nicht sehen kann dann. Aber irgendwie ist das echt so ein Match, was mich total reizt. Das reizt mich jetzt eher irgendwie als die Survivor Series oder so. Wenn ich wüsste, bei welchem Pay-Per-View dann die Elimination Chamber ist, dahin geiler als Survivor Series für mich.
Und auch besser als das Punjabi Prison, um zum nächsten jüngeren Match zu kommen?
Punjabi Prison Match, das hat sich halt ein geistig zurückgebliebener Dreijähriger ausgedacht. Echt, also wie man auf diesen Kack kommen kann. Das war bisher jedes Match drin scheiße. Absolut jedes.
Und das ist richtig.
Und ja, toll, der Great Khali ist Inder oder Jinder Mahal ist Pseudo-Inder. deshalb müssen sie in einem Gebilde aus Bambusstöcken kämpfen.
Jinder Mahal war mal beim Inder-Essen oder so.
Was eine Kacke, echt. Also, boah, ne.
Chairs-Match. Liebe Leute, Kai, das Chairs-Match.
Komm, ich muss auch noch mal ganz kurz was zum Punjabi Prison Match sagen, ich bitte dich.
Oh Gott. Nee. Ich dachte, mit Scheiße ist alles gesagt.
Nee, pass auf.
Und nee, zwar, ich find's nämlich geil.
Best Match ever.
Asylum Match, von 10. Weißt du? Ich finde, man sollte einfach das Asylum Match mit dem Punjabi Prison verschmelzen und dann geht's richtig ab.
Ja. Dean Ambrose gegen Jinder Mahal gegen den Great Khali.
Gegen Hornswoggle.
Ein fantastisches Match würde das.
Aber noch mal ganz kurz dazu. Jetzt abgesehen davon, dass das rein technisch scheiße ist und dass die Leute da nicht sehen können. Welcher Affe hat sich da die Regeln ausgedacht? Also so, das ist so, okay, ich würde eigentlich gerne so ein komplexes Spiel machen wie Magic oder keine Ahnung was. So richtig mit guten Regeln. Aber nein, okay, du gehst rein und dann gibt's 4 Tore, die können geöffnet werden. Aber dann gehen die wieder runter nach 60 Sekunden, dann bleiben die zu. Und dann musst du über einen Käfig gehen. Okay, aber das ist ja Wrestling, das ist gescriptet. Das heißt, du musst eigentlich rübergehen. Und da muss es ja immer so passieren, dass der andere draußen noch wartet, weil er irgendwie, keine Ahnung, gerade in Hundekot getreten ist oder sowas. Man muss noch seinen Schuh sauber machen, weil was wäre das denn für ein dummes Match, wenn du sagst, okay, ich gehe über den ersten Käfig und ich gehe über den zweiten Käfig, Ende. Also, das ist so komplett nicht durchdacht. So, an allen Ecken und Enden sind die Regeln einfach dazu gemacht, dass das keinen Spaß macht. Ich hasse das. Fertig.
Dann darfst du jetzt ein bisschen über das Chairs-Match abranten.
Oh, Chairs-Match, aber das hat sich auch wieder so einer ausgedacht, der gesagt hat, ja, okay, wir brauchen jetzt irgendein Match, wo wir sagen können, das fühlt sich voll groß an. Weil vom Prinzip her ist ein Chairs-Match, das ist ja noch unbesonderer als ein No-DQ-Match. So, okay, es gibt Stuhlschläge, aber mit Hammern und alles dürft ihr nicht schlagen oder mit Candlesticks, ihr dürft nur Stühle benutzen. Und das ist einfach so, okay, krass unkreativ. Dann hast du diese gleichen 13 Chairs-Spots wie immer.
Aber du hast auch einen riesigen Chair von Big Show gehabt damals.
Das ist alles eine Scheiße. Also, das sind wirklich diese Gimmick-Matches, die es nur gibt, um zu sagen können, guck mal, das ist ein Chairs-Match. Das ist genauso wie, sorry, wenn ich jetzt nochmal irgendwie springe, das ist genauso wie dieses Grudge-Match. Das ist einfach nur ein Match, wo du sagst, ja, die beiden können sich nicht leiden, deswegen ist das jetzt ein Grudge-Match. So, ja, okay, so, nur weil du dem Kind einen anderen Namen gibst, ist das Kind nicht weniger scheiße.
Sagten deine Eltern.
Du kleiner Arsch.
Das sagten sie zu Olaf.
Ja, aber also, das macht einfach keinen Sinn, weil das ist so, das ist die geringste Form von einer Stipulation, von irgendeiner Regeländerung. Okay, ihr dürft nur mit Stühlen schlagen, aber nur, wenn Vollmond ist und zwischen 20 Uhr und 21 Uhr, bei einer Raumtemperatur von 18,4 Grad Celsius.
Ja, Chairs-Matches, ich finde Chairs-Matches sind halt auch eher so eine Marketing-Entscheidung, damit du bei TLC sagen kannst, wir haben ein Ladder-Match, wir haben ein Chairs-Match und wir haben noch ein TLC-Match dabei.
Das Ladder-Match ist immer scheiße.
Ja, das ist halt das Ding. Besser ist da natürlich das Money in the Bank. Also ich finde, das ist was, das hatten wir zum ersten Mal bei WrestleMania 21, damals ja von Chris Jericho eingeführt, damals auch mit 6 Leuten, inzwischen ist es ja sehr oft mit 8. Money in the Bank ist halt immer ein Garant für mich für eine sehr unterhaltsame Card mit sehr unterhaltsamen Leitermatches. Also auch wenn ich finde, dass 8 Leute in so einem Match nicht unbedingt sein müssen, ich fand 6 fand ich noch ein bisschen einfacher, weil du da den Fokus einfacher auf bestimmte Wrestler setzen kannst. Aber trotzdem Money in the Bank. Kai wird das bestätigen. Gute Nummer.
Gerade auch mit dieser Belohnung quasi. Das ist ja nicht nur, dass du sagst, das Match ist gut, sondern das Match schlägt ja auch noch Wellen mit sich, wo du sagst, also du bist ja noch mal emotional investierter darin durch die Sachen, die sich aus dem Ergebnis entwickeln können. Also
genau. Und man muss ganz klar sagen, dass Money in the Bank hat halt Stars gemacht, ne?
Also dafür ist es ja auch perfekt, eben durch diesen Money in the Bank Contract, weil da kann halt jemand von 0 auf 100 gehen, so wie Baron Corbin.
Eben. Oder Damian Sandow.
Oder John Cena.
Der war schon auf 100.
Ja, aber der hat trotzdem nicht effektiv eingecashed.
Na, aber trotzdem, also Leute wie zum Beispiel CM Punk hat davon extrem profitiert, und Daniel Bryan hat davon extrem profitiert. Edge sowieso, also Edge noch mit am meisten, also ohne den Koffer wäre Edge wahrscheinlich nie so groß geworden, wie es dann geworden ist.
Mr. Kennedy. Klar,
hast du dann auch. Ja, dem wollte ich mich gerade auch noch anschneiden, ganz genau.
Also das, Edge.
Ja. Der vielleicht nicht, genau. Also Money in the Bank war auf jeden Fall echt eine gute Nummer. Wir haben TLC, haben wir schon erwähnt, dass das auch immer ein Garant ist. Und natürlich das Asylum-Match haben wir auch schon erwähnt. Das muss man halt dann auch nicht mehr so unbedingt haben, ne, sag ich mal. Wir haben gerade so ein bisschen da angeschnitten, also ob es Sinn macht, Matchart miteinander zu verschmelzen. Also ich meine, bei TLC hat man es ja damals gemacht eigentlich. Ne? Es gab Leiter-Matches, es gab Tables-Matches und dann hat man eben noch die Chairs dazu geschmissen. Fertig war TLC. Beim Asylum-Match hat man es so ähnlich gemacht. Da haben wir auch einfach Waffen in den, also so ein Hardcore-Rules quasi in den Käfig gebracht mit Waffen. Du hast gerade den ECW Elimination Chamber angeschnitten, Kai.
Ach, kritisch.
December to Dismember war das damals, oder?
Ja, genau, damals? Genau.
Das war furchtbar. Aber es war auch ein ganz beschissener Event, muss man mal so ganz klar sagen. Ist der überhaupt im WWE-Network?
Ja,
der
ist drin, ja. Ich glaube schon.
Also, der Event an sich ist schon schrecklich, mit ganz vielen furchtbaren Kämpfen. Ich finde, der ECW Elimination Chamber ist der beste Kampf dieses Abends.
Ja.
Und der wäre noch viel besser gewesen, wenn alle auf Paul Heyman gehört hätten.
Ja, wenn CM Punk
das Ding gewonnen hätte. Genau, CM Punk gewonnen. Und das ist immer eine gute Wahl.
Ja, da war es dann, Bobby Lashley hat es am Ende gewonnen, oder?
Ja.
Ne, also, ich fand den Kampf auch gar nicht so schlecht, aber es ist halt so, ein Elimination Chamber
brauchst du also Overkill. Keines,
ja, du brauchst kein Suits, du brauchst keine Waffen, wenn im Prinzip die ganze Konstruktion eine Waffe ist. Also,
vor allem brauchst du keinen Bobby Lashley.
Na komm, also von... ich finde, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich finde von den ganzen Schwarzen in der WWE war das noch einer von denen, wo ich sagen würde, okay, der könnte wirklich WWE-Champion werden, weil wir hatten jetzt ja nicht wirklich viele schwarze WWE-Champions. Und ich finde, der hatte auf jeden Fall schon mal so den Körper und auch irgendwann nach gefühlten 30 Millionen Jahren irgendwie auch ein gewisses Charisma.
What?
Der war auch ein...
Wo hatte der denn Charisma? Charisma finde ich auch schwierig, also heute noch. Aber ich finde, dass er für... die Statur, die er mitbringt, eigentlich ein guter Athlet ist und dass er auch ein solider Wrestler ist, sagen wir es
ja,
mal so.
Ja, so, solide. Aber diese Ringpsychologie geht dem voll ab, finde ich.
Ja. Mich hat bis jetzt auch kaum ein Lashley-Match wirklich irgendwie gefesselt, aber das liegt, glaube ich, einfach an der Ausstrahlung. Er wirkt immer so ein bisschen gelangweilt, latent, und das erreicht mich halt nicht. Also wenn ich da die Wahl habe, ich finde, dass Brock Lesnar und Lashley sind halt so vom Typ her sehr, sehr ähnlich, also was die Bewegungsabläufe angeht und was die Muskulatur und so angeht, also von dem jungen Brock Lesnar. Aber da hat Brock Lesnar halt zum Beispiel eine ganz andere Ausstrahlung, als das ein Bobby Lashley
hat. Das ist wahr. Ganz kurz hier zum Verschmelzen. Ich bezeichne es mal als Verschmelzen, wo du einfach gesagt hast, okay, wir nehmen ganz viele Leute, sprich wie beim Fatal 4-Way oder bei einem Six-Way oder Six-Pack-Challenge, wie es heute genannt wird. Da kam nämlich auch dieses Armageddon Hell in a Cell, kam mir dann noch so ein bisschen in den Sinn, wo die einfach gesagt haben, okay, wir nehmen Hell in a Cell-Match, was ja meist 1 gegen 1 war, und packen einfach mal ein paar Leute da mehr rein.
Das war geil damals.
Fand ich nämlich auch. Das war, das hatte auch was, weil, also Hell in a Cell ist sowieso bei einem guten Match.
Da warst du doch gerade mal 2 oder so.
Ja, ich habe das damals geguckt mit meiner Mutter zusammen. So, die hat mich gefüttert, ich war voll dabei. Ich habe gesagt, ey, Rikishi. nee, aber also, wie gesagt, ich mag halt an sich Hell in a Cell Matches. Und dann gerade, wenn noch mehr Leute drin sind, weil Hell in a Cell Match hast du natürlich Action, aber nicht immer. Weil du hast auch manchmal so Phasen, da passiert nicht so viel. Aber bei 6 Leuten, dann noch in einem Käfig, da passiert immer irgendwas Krasses. Und das fand ich sehr geil.
Das Geile damals war ja, es waren wirklich die größten Stars der Company und Rikishi in diesem Käfig. Und dadurch hätte der Titel wirklich zu jedem gehen können, außer Rikishi.
So wie bei Big Cass damals.
Und das war halt einfach extrem spannend dann auch. Und da, mit diesem Truck dann noch, man wusste schon, dass dann irgendwas Dummes passiert, was dann auch sehr lustig war. Also das ist auch so ein Match, das ich mir so jedes Jahr einmal angucke, weil es einfach unfassbar Spaß macht.
Also ich habe ja, das war ja das erste Hell in a Cell nach Undertaker gegen Mankind. Und man hatte halt das Gefühl gehabt, so okay, WWE will das nochmal toppen. Und ich als Fan damals habe das auch erwartet. Ich wollte sehen, dass irgendjemand da
stirbt.
Ja, das klingt so blöd, aber du bist als Fan bist du da hingegangen und sagst so, ich will jetzt, das muss noch krasser werden als Undertaker gegen Mankind. Und das war ja dann einfach eine riesige Schlacht und halt irgendwie jeder hat geblutet und du hast auch, Chris hat es gerade schon gesagt, du hast halt Rikishi, den ich damals gar nicht so schlecht fand, aber es war klar, wenn einer vom Käfig fällt, ist es Rikishi. Und dann hast du aber auch gleichzeitig auch so einen Kurt Angle dabei gehabt, der passte da eigentlich gar nicht so rein, war aber halt Champion. Und das war aber schon cool. Und dann eben noch der Undertaker, der auch schon diese Ruchlosigkeit damals gehabt hat. Dann einen Austin und The Rock und Triple H. Und das war halt einfach bam. Also ich meine, besser geht's da halt gar nicht.
Vor allem, was diesen Kampf diese ganzen Fäden hatten sich ja so schön überschnitten dann in diesem Match.
Ja.
Das war extrem gut einfach. Ja, unbedingt nachholen, falls das jemand noch nicht gesehen hat.
Genau, Armageddon 2000 müsste das gewesen sein damals.
Ja.
Also das war richtig super. Also ich kann mich da auch noch sehr, sehr gut dran erinnern. Lass doch mal, wir geistern ja gerade immer so ein bisschen latent in der Attitude-Era irgendwie da umher. Weil da sind auch einfach sehr, sehr viele Matches entstanden aus dem, ja, aus der Idee heraus, dass man ja immer mehr bringen musste. Also sowohl bei WCW als auch bei WWE war es ja damals der Fall, dass du halt immer mehr und immer mehr und immer mehr bringen musstest, um die Leute noch zu begeistern. Und da sind halt auch eben viele Sachen entstanden, wo ich mal sage, die könntest du jetzt heute vielleicht nicht mehr so unbedingt bringen. Ich springe jetzt ein bisschen hier bei uns in der Liste. Da gehen halt ein paar Sachen heutzutage so gar nicht mehr und das aus unterschiedlichsten Gründen. Also wir haben schon gerade eben so ein paar Sachen angesprochen, die halt einfach viel, viel zu gefährlich sind. Also zum Beispiel ein Scaffold-Match kennt man ja damals auch noch, egal ob es jetzt mit den Road Warriors gewesen ist und wie heißen sie denn? Road Warriors gegen mit Jim Cornette auf der einen Seite und Midnight Express, glaube ich, war das. Oder halt eben später auch ganz furchtbar Kidman gegen nicht Steve Douglas, gegen Shane Douglas. Auch ganz furchtbar mit Medusa und Torrey Wilson noch dabei. Absoluter Schrott, wo Leute da runterfallen mussten. Das konntest du heutzutage auch nicht mehr bringen, einfach aus versicherungstechnischen Gründen. Ja, bitte.
Gab es nicht auch mal irgendwie so ein Blindfold-Scaffold-Match? Irgendwas schwebt mir da auch so im Kopf rum.
Es gab mal ein Blindfold-Cage-Match bei TNA damals.
Nee, zwischen ich meine, es gab auch. War das. Nee, ECW war das, glaube ich, nicht. Irgendeine amerikanische Indie-Liga. Müsste das gewesen sein. Das muss wohl das schlechteste Match aller Zeiten gewesen sein.
Also zum Beispiel
Leute blind auf dem Gerüst.
Also zum Beispiel ein Blindfold-Match ist eigentlich auch was heutzutage schon nicht mehr geht, weil es einfach absurd langweilig
war. Ich finde,
das Blindfold-Match hat genau ein einziges Mal funktioniert und das war bei WrestleMania 7 zwischen Rick Martel und Jake the Snake Roberts und da war es halt Teil der Geschichte. Also am geilsten, wer es mal sehen möchte, schau sich mal James Storm gegen Chris Harris an von TNA. Damals im Cage die beiden, dem einen fällt ständig dieser Sack vom Kopf, weil er nicht richtig zugeschnürt war.
Oh, ja. Die
wissen beide nicht genau, wo sie hinrennen müssen. Es war absurder Scheiß einfach.
Ja. Ich habe nur Bilder gesehen und ich war gelangweilt.
Ja, wenn du dir nur Bilder anguckst, ist doch klar.
Ne, war Daumenkino.
Zum Scaffold-Match, ich musste gerade mal nachschauen, wer nochmal da aufgetreten ist. Es gab mal bei WXW, WXW und CZW, damals in Oberhausen, gab es mal ein Match, ein Drunken Scaffold Match zwischen Danny Havoc und Devin Moore. Und das war der absurdeste Kram, den man jemals gesehen hat. Da stand dann auf dem Scaffold, was halt so ein, ja, was halt so ein Baugerüst irgendwie war, was sie dann neben dem Ring aufgebaut haben, stand dann oben eine Flasche Jägermeister. Und man musste, nur wenn man seinen Gegner oben vom Käfig runtergeworfen hat, durfte man einen trinken.
Was ein Scheiß.
Das ist, es war, selbst als Zuschauer hast du dir gedacht, was ein absurder Kram. Und ich meine, dass Devin Moore damals Geburtstag hatte und sich diesen Kampf so quasi zu seinem Geburtstag gewünscht hat. Und ich habe mir gedacht so, okay, also ich würde mir was anderes an meinem Geburtstag wünschen, aber hey, warum
so,
denn
wenn
nicht?
Wenn du deinen Geburtstag so feiern willst, okay für mich. Mach das.
Genau, das war absurder Kram. Ich habe da in der Halle gesessen und die haben sich halt vollkommen sinnlos einfach am laufenden Band aus 3 Metern oder 4 Metern Höhe da in den Ring bammen
lassen. Und haben sich betrunken.
So. Okay. Genau, und haben sich betrunken, ja. Anderes Ding, was halt nicht geht heutzutage, das Piñata on a Pole Match, ich habe es heute schon angesprochen, damals in der goldenen Vince Russo-Ära von WCW. Chris, warum bringt man das heutzutage nicht mehr?
Ich habe es nie gesehen, musst du mir sagen.
Weil es einfach rassistisch ist, dass du, da haben nur Mexikaner gegeneinander gekämpft.
Ja, das weiß ich nicht, ich habe das Match nicht gesehen.
Vince Russo hat damals einfach alle Mexikaner zusammen getrommelt und hat die halt um eine Piñata kloppen lassen. So. Und das ist natürlich absolut mega rassistisch.
Ne? Ich wette, die Matches gibt es immer noch, die finden jetzt nur im Vorgarten vom Weißen Haus statt.
Chris, jetzt so, ich habe eine Idee. Wir nehmen einfach alle schwarzen Wrestler und machen KFC-Bucket on a Pole Match. Hey, Political Correctness, kann ich. Ach ja, schön.
Ja.
Vince Russo, geiler Typ. Hasse ich.
Kai, du als jemand, der besonders mit dem weiblichen Geschlecht gut kann, Brown Panties, Evening Gown, Stinkface Song und alles mögliche andere. Warum geht das heutzutage nicht mehr? Das
ist eine gute Frage, weil Leute keinen Geschmack haben mehr. Nein. Stinkface Song und so alles war scheiße. Aber so, ganz, komm, Brown Panties Match ist schwierig, sexistisch, aber auch ein bisschen geil.
Nee, die waren immer einfach nur scheiße. Ey,
ich weiß noch, wie oft ich das einfach... Das war
so beschämend und peinlich irgendwie.
Ich weiß noch, wie oft ich das gespielt habe bei WWE SmackDown vs. Raw. Da habe ich das...
Ja, da warst du auch ein kleiner pubertierender Kai, der irgendwie Pixel-Möpse sehen
das
wollte.
Das ist wahr. Also eigentlich das ganz mega asozial und krass frauenverachtend. Aber also ich bin mir sicher, dass viele so sagen, so ja, okay, die fanden das halt schon geil. Ne? Das sind natürlich bestimmt auch vielleicht die gleichen Leute, die heute sagen, so boah, Paige, krass, zeig mal Möppis. Oder so, aber
schwierig. Ganz im Ernst, also ich hab damals, als ich angefangen habe zu arbeiten, hatten wir bei uns im
Redaktion. Brown Panties Match.
Da gab's die
Hotline. Olaf hat den Job gekommen.
Wir hatten eine Cheats-Hotline, wo du dir halt Cheats zu Videospielen holen konntest. Und da gab's ja dann auch, es gab ja zu Tomb Raider den damals
Nackt-Cheat.
So.
Das ist das Gerücht.
Genau, es gab Nackt-Cheats und es gab tatsächlich Exploder-Codes, also es war dieses Schummel-Modul, was du hinten an die PlayStation ranstecken konntest. Das waren irgendwie, ich weiß gar nicht, 8 Zeilen mit 16 Zeichen. Und du hattest dann wirklich Leute gehabt, die dich angerufen haben, so, hallo. Ich suche einen Code für Tomb Raider. Und so, ja, was denn? Wir haben unendlich Waffen, wir haben Munition, wir haben unendlich Leben. Nee, was anderes. Ne, oder so. Und dann hängst du halt an der Hotline so, okay, du willst einen Nackt-Cheat, oder? Ja, wenn's nichts ausmacht. Ich so, ja, aber das dauert halt ungefähr 10 Minuten, den durchzugeben. Und dann hast du dann da mit dem 10 Minuten am Telefon gehangen, mit dem Typen, der sich dann auf dreieckige Pixelbrüste einen runterschrubbt bei Tomb Raider, dem du dann stundenlang diese Zahlen und Buchstaben vorgelesen hast.
Das ist so ein bisschen, als würdest du ihm selbst die Hand leihen.
Oh, geil, ey.
Ja, aber so ähnlich finde ich die Faszination von Brown Panties Matches. Ich muss das leider so ganz klar sagen.
Aber, boah, das fasziniert mich gerade zu krass. Also, das ist heftig, wie geil manche Leute darauf sind, dass sie wirklich sagen, okay, ich rufe jetzt da an und sag dem Typen, bitte gib mir mal den Nacktcode durch. Also, ja. Da musst du doch schon ein paar Hünden
überholen. Ja, eigentlich sind diese Hotline war halt so, wenn du wirklich irgendwo, damals gab es halt noch nicht so weit verbreitet Internet, das haben die Leute halt angerufen, wenn sie bei Resident Evil 1 irgendwie einen Schlüssel nicht gefunden haben.
Ja, das gab es ja häufig, gab es auch eine Nintendo-Hotline oder sowas.
Genau, das habe ich halt dann teilweise auch gemacht. Das ist super, super schön und super nervig damals. Aber manchmal hast du auch echt Vögel gehabt, da hast du dich gefragt, so, alter Schwede, ey. Was ist denn
das? Das klingt nach dem geilsten Job der Welt. Ich will den sofort machen.
Naja, du musst ja nett zu den Leuten sein und solche Sachen. Also das war schon ziemlich furchtbar. Und vor allem diese Nacktcode-Geschichten, da hast du danach, genauso wie ihr reagiert habt, haben wir da auch in der Redaktion reagiert damals. Was übrigens auch ganz schrecklich war das Housekeeping-Match von Jeff Jarrett gegen China damals bei No Mercy 99. Wo du wohlgemerkt, das ist auch so ähnlich wie das Chairs-Match, da durftest du nur Gegenstände verwenden, die im Haushalt vorkommen. Und Jeff Jarrett hatte dann China gepinnt nach einem Schlag mit dem Gürtel, dann wurde der Kampf aber wieder angeläutet, weil ja ein Wrestling-Belt, ne, also ein Title-Belt, nicht als Haushaltsutensil gesehen werden kann. Und nachdem sich die beiden dann mit Mehl und Torten beworfen haben und es Aktionen auf dem Bügelbrett und einen Schlag mit dem Klodeckel gab, hat am Ende dann doch China irgendwie gewonnen. Ich habe es gestern nochmal gesehen, es ist absurder Kram. Also das, wer Wrestling Trash sehen will, das gehört auf jeden Fall
mit dazu. Aber kann es sein, dass der Schlag mit dem Klodeckel ein bisschen heftig war? Das würde bei Jeff Jarrett nämlich einiges erklären.
Ja, das Problem war, dass der Klodeckel ja noch nicht mal, also die hat den ja wirklich so genommen, dass dass quasi der Kopf in das Loch natürlich gepasst hat von dem Klodeckel. Und aber der Deckel war halt nicht irgendwie verklebt oder sonst irgendwas, sondern sie hat quasi ausgeholt, dann ging der Klodeckel auf und dann hat sie ihm den drüber gehauen. Ich weiß nicht genau, ob das so schädlich war. Anderes Match, was man heute wahrscheinlich nicht mehr sehen würde, ist das World War III Match von WCW. Um das auch mal so aufzudröseln. Drei Ringe, jeweils mit 20 Leuten befüllt. Mal abgesehen, dass der Name World War III in der heutigen Zeit ein bisschen problematisch werden könnte.
Hallo Trump.
Genau, hallo Trump und Nordkorea und so. Genau, mir ist gerade der Name nicht eingefallen, danke. Ich wäre Kim Jong-il gesagt wahrscheinlich. Es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass man einfach nochmal 60 Leute sozusagen...
Ich glaube, das Roster ist nicht mehr so groß.
Eben, und noch dazu müsstest du drei Ringe aufstellen und WWE hat momentan, also aktuell wärst du gerade eine Möglichkeit, die Halle wieder voll zu kriegen, so mit drei Ringen statt Zuschauern.
Das ist wahr.
Puh,
Shots fein. Ich glaube übrigens, hat China noch bestimmt ein paar andere Housekeeping-Matches später dann gemacht vor der Kamera mit X-Pac zusammen.
Da.
Pornowitze.
Ich wusste, dass noch ein Pornowitz von dir kommt. Den kannst du einfach nicht stecken lassen, ne?
Nee, so wie X-Pac.
Gut verwandelt. Auf dich kann man sich verlassen.
Ach ja, schön.
Ja, sollen wir noch mal so ein bisschen Wrestling-Trash machen hier mit so ein paar schlechten Stipulations, also vom Exploding Cage zum Electrified Cage und ich weiß nicht was.
Ja, komm, wir
machen. Gerne.
Viel auch Japan-Kram auch viel, ne?
Ja, also Exploding Cage-Matches gibt's ja heutzutage ja noch in Japan teilweise. Gerade DDT macht halt ganz absurden Kram. Also wer jemals sehen will, wie Kota Ibushi auf einem Fahrrad irgendwie durch den Wald fährt und da kämpft, also da kann man das machen. Wir haben letztes Mal schon Wrestling Society X angesprochen, das ist auch so ein Fall. Und was ich halt, das glaube ich echt eines der miesesten Gimmick-Matches ist, was ich jemals gesehen habe, war das Electrified Cage-Match bei TNA damals zwischen LAX und den Dudleys. Naja, ich meine, wie willst du das darstellen, so ein Electrified Cage? Und das war dann halt immer so, dann flog jemand in den Käfig und dann ging das Licht an und aus und es hat bzzz gemacht. So, das war furchtbar. Habt ihr noch irgendwas, was ihr dazu beitragen möchtet?
Ich muss kurz klauen, aber also du hast es halt auch schon aufgeschrieben, aber es war eine der schlimmsten Sachen, die ich jemals gesehen habe, diese Piranha-Tank-Matches, die auch irgendwie, also ich habe es auch nur aus Japan gesehen, da wurde dann zum Beispiel einer dann eben in dieses Piranha-Becken geschmissen und dann wurde das mit so einem Holz blockiert, hat sich dann der Gegner draufgesetzt und du warst halt in diesem Piranha-Becken und also, auf was für Ideen auch Leute kommen oder auch dieses, was ich ganz schlimm finde, vieles ja gerade in diesen Indie- und Backyard-Kram mit diesen, sind das diese Neonlichtröhren oder sowas, wo auch dieser Feinstaub drin ist?
Genau. Ja, die Lightings.
Genau, da habe ich mal irgendwie gesehen mit, da waren dann wie viele im Ring? 100, 200, 300 oder sowas und dann mussten alle davon kaputt gemacht werden und irgendwie jeder hatte direkt so eine Lunge wie ein 80-Jähriger, weil sich der ganze Kack da drin festgesetzt hat und es wurde geblutet und alle hatten irgendwie toxische Kacke im Körper für die nächsten 20 Jahre. Dann denke ich so, okay, das macht halt keinen Sinn, warum macht ihr das? Das ist dieses...
Ja, also es gibt ja einige Geschichten, gerade im Hardcore-Bereich, der keinen Sinn macht. Also da muss man ja nur mal den guten Thumbtack Jack fragen hier aus Deutschland. Saw Deathmatch und so. Warum sollte man auf die Idee kommen, sich in ein Becken mit Spritzen fallen zu lassen, zum Beispiel?
Nein, aber also für mich ist es einfach so, vielleicht kannst du sagen, so.
CZW, ich muss auch gerade noch sagen, aber CZW ist halt auch mehr als nur.
Ja, klar, natürlich. Du hast ja auch schon gesagt, du hast da auch ein paar geile Sachen gesehen und die Faszination in der Arena ist auch nochmal ganz anders. Aber wenn ich jetzt einfach sehe, dass sich Leute irgendwie Schaschlikspieß in den Kopf stecken, hallo David Starr, das gibt mir halt nichts.
Ja.
Also so, das ist.
Siehst du, du kannst es auch vernünftig erklären, Kai.
Und dann, aber wenn die Leute sagen, so, ich habe jetzt richtig Bock auf ein Scaffold-Match oder auf irgendwie ein Leiter-Match, wo zwei Leute auf Leitern starten und der Ring ist voll mit Stacheldraht und dann fällt einer runter und einer sagt dann so, boah, das ist das geilste Match der Welt, so, dann läuft er bei dir was falsch und nicht bei mir.
Ja, wie gesagt, haben solche Matches durchaus mal ihre Faszination, sagt Olaf, der mal beim Tournament of
Death. Wollte ich gerade sagen.
Ist. Das war echt cool.
Vielleicht würde ich das auch anders sehen, wenn ich jetzt sagen würde, okay, wenn ich jetzt wirklich mal live dabei wäre, kann sein. Vielleicht denke ich so, okay, das ist halt doch irgendwie krass. Und weil du dann wirklich so in diesem Modus bist, dann bist du in dem Flow der Arena, in den Emotionen, in dem Adrenalin. Und also ist ja mehr, als wenn du jetzt vorm Fernseher sitzt und dir dann wirklich dabei denkst, okay, das ist gerade schon irgendwie ein bisschen dumm, was die da machen. Und das ist halt dann, klar, natürlich was anderes. Aber für mich als Außenstehender, der das einfach nur im Fernsehen sieht, denke ich mir, oh, nee, muss nicht sein.
Ja, ganz ehrlich, ich hätte überhaupt keinen Drang, mir Tickets für so ein Event zu holen, weil, das ist mir dann irgendwie zu prollig und zu weit vom Wrestling entfernt. Ja,
das ist halt das, wo dann viele Leute sagen, Wrestling ist kacke, Wrestling ist dumm, Wrestling ist für Vollidioten. Also, das ist halt wirklich der Grund, warum das viele Leute sagen, ne? Also jetzt einfach mal nur als Grund und nicht als irgendwie Angriff gegen Leute, die das voll geil finden.
Ich glaube, das Problem ist halt einfach, das ist halt eine sehr extreme Darstellung von Gewalt und dass du da natürlich auch die Leute mit abschreckst und dass du damit aneckst, das sollte auch ganz klar sein. Ich bin auch kein Freund von Deathmatches oder so, aber trotzdem ist es halt live nochmal was anderes und das ist einfach so, dass ich bin damals ja, eine Freundin von mir hat ja damals gesagt, dass sie das sich mal angucken wollte und tatsächlich war es dann auch, wenn du da bist und dich darauf einlässt, ist es tatsächlich auch gar nicht so schlimm. Also ich kann es dir nicht erklären, aber es geht, man kann sich halt dann eigentlich sehr gut angucken, vor allem wenn die Leute das halt auch gut betreiben, sagen wir es mal so, um das jetzt einfach mal so abzuschließen.
Ja.
Und dann würde ich sagen, lass doch mal hier so ein paar Negativbeispiele noch für Gimmick-Matches bringen, also wirklich Matches, wo man sagt so, alter Schwede, einmal und nie wieder, ne, also ich werf da mal sowas in die Runde, ich bin ja immer ein Freund der alten Sachen. Ich sag mal, kennt ihr noch Spin the Wheel and Make the Deal aus der WCW-Zeit?
Leider nicht. Klingt aber wie Glücksrad.
Spin the Wheel, Make the Deal war quasi ein Glücksrad und da waren Match-Stipulationen drauf. Und ich glaube, das gab es das letzte Mal 92, wo dann Sting und Jake the Snake Roberts, also schon ein Jake the Snake Roberts, der schon sehr, dem es nicht mehr so gut ging, sagen wir es mal so, darum gekämpft haben, welche Stipulation es werden soll und dann gab es am Ende ein Coal Miners Glove Match und da kommen wir direkt zur nächsten dummen Stipulation. Da hing nämlich dann ein Handschuh an einem Pole und dieser Handschuh war halt irgendwie vorne besonders dick und war deswegen besonders wirkungsvoll im Kampf und da ist Jake the Snake Roberts ist noch von der eigenen Schlange gebissen worden und absurder Kram und vor allem alles, was irgendwie on a pole ist, sollte eigentlich verboten werden, weil alles on a pole ist Blödsinn. Egal, ob es Flaggen sind, ob es Pinatas sind, ob es, keine Ahnung, was kann da noch hängen? Ich weiß
nicht. Eheringe gab's doch auch mal, oder nicht?
Bei TNA gibt's Kisten. Genau, TNA gibt's halt die Kisten mit den verschiedenen Verträgen drin und Feast of Fire, glaube ich, hieß das damals. Pole-Matches sind für mich eine Matchart, die nicht gehen. So, und jetzt seid ihr dran. Kai. Chris.
Ja, mach Chris, komm.
On a pole, ganz schlimm. Unvergessen auch Judy Bagwell on a forklift.
Genau, weil die zu fett ist für einen Pole. das hat Kenny doch damals gesagt.
Ja, genau. Und du hast ihn jetzt nur zitiert, ne? Das war nicht deine eigene Meinung.
Ja.
Ja.
So ist das.
Glaube ich dir zwar nicht, aber als, okay.
Als guter Journalist zitiere ich.
Ja, natürlich. Aber du und guter Journalist, wie passt das zusammen? egal. War das Chamber of Horrors mit dem elektrischen Stuhl in der Mitte?
Oh yes. Gott.
Oh mein Gott. Was war das ein Clusterfuck? Also, ich krieg dieses Match auch irgendwie so in meinem Kopf gar nicht mehr richtig zusammen. Das sind alles so Fragmente, wo überall ein Fragezeichen einfach nur hinter ist, weil es so ein absurder Müll war einfach nur, wo dann hinterher Abdullah the Butcher war es, glaube ich, auf dem elektrischen Stuhl saß und dann gezuckt hat. Das, oh Gott. Da haben wir, glaube ich, in einem anderen Podcast auch schon mal drüber gesprochen, ne?
Ich glaube, bei Gewalt.
Genau, sogar. Wir haben schon mal über die schlechtesten. Das war in den schlechtesten Cage-Matches. Ja. Besten Cage-Matches waren das damals.
Meine Güte. Also, das gehört mit zum Schlimmsten, was ich je gesehen habe. Und auf deiner Liste hast du Kennel from Hell stehen. Das möchte ich auch noch dazu ergänzen. Wo einfach die Hunde die ganze Zeit rumgeschissen haben.
Ja, das ist richtig. Kai.
Ich gehe mal so ein bisschen mehr in Richtung Normales. Nicht so wie. Bringen uns gegenseitig um, weil das witzig ist, sondern was ich wirklich auf den Tod hasse, eins der langweiligsten Matcharten, auch immer perfekt für richtige Scheiß-Tag-Team-Fäden, ein Scrap-Match. Das ist der langweiligste Müll der Welt. Egal, ob du jetzt ein JTG gegen Shaq nimmst, Shad, glaub ich, keine Ahnung. Egal. So eine Kack-Ansetzung oder dann auch irgendwie ein John Cena gegen Rusev. Das ist auch, also die sind auch prädestiniert dazu, alle dummen Gimmick-Matches einmal durchzumachen, ne? Die beiden. Also, weil das ist immer dieses gleiche Prinzip. Okay, so der schlägt dich K.O. Und dann geht der zur einen Ecke. Dann geht der zur zweiten Ecke. Dann geht er zur dritten Ecke. Und bei der vierten, dann bist du ganz krass und ziehst heroisch und gibst den Move. Und dann geht's wieder von vorne los. Dann geht der zur ersten Ecke. Und das ist so langweilig. Dieses Matchprinzip ist so kacke. Ich hasse es.
Ich habe gedacht, du wiederholst das jetzt einfach, bis alle Hörer eingeschlafen sind.
Schneid das mal so ein Dauerschleife einfach 10 Minuten dran. Genau. Also, das ist auch dieses komplett unkreative, weil eigentlich passiert immer das Gleiche. Und manchmal geht er zur dritten Ecke und dann wehrt er sich schon. Und alle so, hat er nicht gemacht.
Darf der das?
Darf er das?
Darf der das? Darf er das?
Das ist so ein langweiliger Müll.
Du hast es aber wunderbar ausgeführt. Also, Chapeau.
Ich habe immer so auch bei Matches meine Probleme, wo es dann eigentlich nur darum geht, dass irgendwie ein Wrestler der beiden irgendwie gedemütigt wird am Ende. Also es gab ja Kiss My Feet Matches mit Jerry Lawler und Bret Hart damals, wo sich Jerry Lawler über 5 Wochen lang die Füße nicht gewaschen hat und dann super dreckige Füße
Michael
hatte.
Cole doch auch. Das war richtig kacke.
Ja, genau. Sowas ist halt furchtbar. Es gab ja auch ein Kiss My Ass Match, wo zwischen The Rock und Billy Gunn war das, glaube ich, damals, wo Billy Gunn ja auch eine etwas beleibtere Dame mit zum Ring gebracht hat und am Ende mit Gesicht voran am Hintern der Dame gelandet ist. Ich glaube, das war SummerSlam 99, wenn ich mir nicht täusche. Genauso auch, was ich auch nicht verstehen kann, ist SummerSlam 96 gab es zwischen dem British Bulldog und Ken Shamrock ein Match, wo es dann darum ging, dass der Verlierer am Ende eine Dose Hundefutter essen musste.
Klingt nach so einer YouTuber-Challenge von irgendwelchen behinderten 3-16-Jährigen.
Heute wäre das garantiert ein großer Renner in sozialen Medien
gewesen.
Also auf jeden Fall YouTube-Trends auf Platz 1. Aber sowas macht halt gar keinen Sinn. Genauso, ich habe jetzt auch letztes Mal geschaut, es gab tatsächlich auch mal ein Match, was dann auch damit geendet ist, dass der, es war bei Raw allerdings, wo das damit geendet ist, dass der British Bulldog im Hundekot gelandet Robotten, ist. Ne? Sowas. Also, ja, genau. Das ist auch so. Ach, das ist furchtbar. Also sowas muss halt nicht sein in Match Stipulations und da habe ich echt ein Problem mit. Chris, du darfst nochmal.
Ich darf nochmal. Ich möchte übrigens zustimmen, das finde ich auch alles unfassbare Grütze, was du gerade aufgezählt hast. Diese Demütigungssachen, die WWE ja gerne mal macht, die verderben ja auch mal so den Spaß da dran. Was ich ganz schlimm fand, gab es nicht mal mit Vicky Guerrero gegen Santina Marella dieses Schlamm-Match? Oder was das war?
Das war ein Hogpen oder so.
Ich krieg das nicht mehr ganz auf die Reihe, aber wow, das war schlimm.
Das geht aber auch in dieselbe Richtung. Ich meine, Triple H gegen Henry Godwin damals war ja auch Hogpen-Match und auch diese Schlammbecken-Matches gab es ja früher auch nochmal. Es ist auch alles sehr furchtbar.
Ja, und auch so langweilig. Und das ist ja auch kein Match, ja? Dann entweder stümpern beide im Schlamm rum oder einer wird zum Schluss reingeworfen und das ist dann total lustig, weil hahaha, der ist ja jetzt im Schlamm.
Genau.
Schön. Die Dreijährigen freut es. Also die Cena-Fans sind begeistert, der Rest hat keinen Bock.
Derjenige, der Punjabi Prison Match gemacht hat, der so, haha, das ist mein Humor.
Ja, genau.
Ach ja.
Du, was Kai, noch hast besser wäre, wenn um den Schlamm herum Bambus wäre. Bambus. Und aus dem Bambus muss man herausklettern. Und dann mache ich ein Inferno-Mess. Da sind da so Flammen und Feuer. Und wenn dann einer brennt, dann hat er verloren. Das ist voll gut.
Ich glaube, jetzt kann ich keinen nicht mehr fragen gerade, oder?
Ich glaube, ich habe Kai gebrochen.
Ja, ich glaube auch. Kai, du hast Kai kaputt gemacht. So, dann wenn Kai sich auskichert, versuche ich hier nochmal Monster Truck Sumo Match damals. Hogan gegen den Giant mit zwei großen Monster Trucks, die sich gegeneinander versuchen aus dem Kreis zu schubsen. Das war auch furchtbar.
Monster
Truck. Ach ja.
Monster Truck.
Ja.
Monster Truck Sumo Match. Komm, Hulk Hogan mit seinem Monster Truck.
Ich glaube, dass Eric Bischoff wirklich damals so gesprochen hat, mit Ted Turner zu
reden. Beide.
So.
Ich sterbe.
Kai, willst du noch was Negatives anmerken oder sollen wir zu den empfehlenswerten Gimmick-Matches rübergehen? Machen wir noch eine kleine Best-of-Liste und dann machen wir einen Deckel noch hier auf das Hauptthema.
Ich habe es zwar nie gesehen, ich habe bis jetzt nur mal davon gehört, irgendwie in What Culture-Videos oder in irgendwelchen dummen Listen. Und das ist auch hier geschrieben, King of the Road. Das war doch, glaube ich, das, wo die wo dann irgendwie auf dem Highway ein Laster gefahren ist und da waren die quasi hinten drauf, dann war da Heu oder so ein Kram und dann haben die sich da fertig gemacht.
Genau, das war ein Blacktop Bully, das war beim ersten Uncensored damals bei der WCW. Uncensored war traditionell immer der Event mit den beschissensten Quoten und den beschissensten Matches. Also da wir haben auch ein Match vergessen, das Doomsday Cage Match damals. Das haben wir auch in den schlechtesten Cage Matches schon mal erwähnt mit Hulk Hogan und Randy Savage gegen die Allianz, gegen Hulkamania. Mit dem Cage, wo man nicht drauf rumlaufen konnte, weil der so weich war. Aber King of the Road war damals zwischen Blacktop Bully und Dustin Rhodes und das war auch ein absurder Kram, wie du gerade gesagt hast. Die haben wirklich da hinten auf der Ladefläche von einem LKW gekämpft und konnten natürlich da kaum was machen, weil was willst du denn da machen, wenn das die ganze Zeit wackelt und so? Also wer da auf die Idee gekommen ist.
Obwohl, das ist wirklich so schlecht, dass man es gesehen haben muss.
Ja, da gab es übrigens auch einen, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, es war aber auf jeden Fall zwischen John Tenta und dem Big Boss Man ich weiß gar nicht, wie es hieß, es war ein Socke on a Pole Match und in der Socke waren Münzen drin. So, und dann haben die beiden dicken Männer versucht, an diese Socke mit Münzen zu kommen.
Puh.
Tja, Stille, Schweigen.
Dann lieber nochmal King of the Road gucken.
Rückwärts.
Das war beides scheiße. Ja, lass mal noch so ein paar, jeder noch mal so ein, zwei legendäre Gimmick-Matches, die man sich einfach angeguckt haben muss, darf jetzt jeder noch mal hier aufführen, weil Empfehlungen sind ja immer gut, viele habt ihr wahrscheinlich davon schon mal gesehen, aber wir zählen trotzdem mal noch so ein paar auf. Kai, zwei Matches, die du empfehlen würdest.
Oh, na, lass mich drei nehmen.
Okay. Mach drei.
Einfach nur, ich nehme das jetzt stellvertretend als alle Matches dieser Art. Ich finde es gut, wenn zum Beispiel sowas ist wie, das klingt zwar dumm, aber ich mag so Haare gegen Haare Match oder sowas. Weil du weißt, okay, da passiert wenigstens etwas. Das finde ich immer ganz witzig, weil ich mochte nämlich auch dieses bei CM Punk und Rey Mysterio Haare gegen Maske Match. Weil da war dieses, okay, irgendwas verändert sich halt wenigstens danach. Entweder hat CM Punk eine Glatze oder Rey gibt seine Maske ab. Das fand ich halt irgendwie cool damals, weil das war dieses, jetzt gibt's auch einen Einsatz irgendwie. Es geht ja nicht um den Titel, aber es gibt einen anderen Einsatz. Und der ist dann vielleicht sogar persönlich. Dann, wenn du da quasi ein Fan von einem der beiden bist, bist du da auch so ein bisschen investierter drin, weil das ist so, das ist mein Rey Mysterio und meine Maske, die ihm gehört. Als Faszination würde ich das mal bezeichnen, was ich damals sehr häufig geguckt habe, weil ich ja die DVD hatte. Was heute auch irgendwie ein bisschen schwierig ist zu gucken, aber ich es immer noch geil finde wegen dem bei mir Nostalgiefaktor, weil ich ja jünger bin als ihr, ist John Cena gegen JBL, dieses I Quit Match. Das war nämlich eins, ich glaube, das war sogar das erste I Quit Match, genau, was ich gesehen.
Das erste
Quidditch Match, weil da kam der Quaffel und der Klatscher alles und dann kam der Hüter und Schnatz gefangen, mega. Dieses komplette Blutbad am Ende einfach, wenn dann John Cena komplett rot ist und ich meine nicht den Körper wie beim Spiel, sondern wirklich rot vor Blut. Dann JBL auch irgendwann durch den Fernseher geht und die sich dann da auf der Limousine prügeln und dann John Cena mit seinem komischen Truck, mit dem der reingekommen ist. Und dann eben dieses Finale, wo er dann, glaube ich, mit dem, ich glaube, das war das Horn, das auf der Limo drauf war, oder war das ein Auspuffrohr? Ein Auspuff oder irgendwie sowas war das dann. JBL ja. durch diese, nennen wir es mal, Glasscheiben da schlägt. Das fand ich echt wow. Also da hast du was bekommen für dein Geld. Und natürlich, ich muss Mainstream werden, wenn wir nämlich nochmal darauf eingehen, in Bezug auf Einsätze in Matches, die halt jetzt keine Titel sind. Das Streak gegen Career Match von Undertaker gegen Shawn Michaels. Ist sehr Mainstream, aber ist auch eines der besten Matches in der gesamten WWE-Geschichte, meiner Meinung nach.
Ja, auf jeden Fall.
Ist es halt, also Fall. Ist es halt weniger ein Gimmick, natürlich, ne, klar. Aber, das ist
mehr Stipulation.
Ja, aber das war halt für mich, das war halt für mich dieser Einsatz, deswegen. Also das ja, gibt halt diesen, ist schon okay. diesen, also für mich gibt das halt diesen Match, dieses Gimmick, ne, ich nenne es jetzt mal Gimmick, dass halt irgendwas Besonderes passiert. Also so, dann habe ich halt lieber irgendwie, dass ich weiß, beide Wrestler wollen auf keinen Fall verlieren, als dass ich sage, guck mal, ich bin Big Show, ich habe einen großen Stuhl und damit hau ich dich.
Chris, 3 gewinnt.
Ja, schwierig. Ich sage einmal Last Man Standing, Royal Rumble 2007 müsste es gewesen sein, Cena gegen Umaga, was, wie ich finde, ein fantastisches Last Man Standing Match war. Ich mache es jetzt tatsächlich, ich hoffe, das sind Matches, die nicht so bekannt sind, also nicht die immer genannt werden, ja. Es gibt so viele Gimmick-Matches, die ich geil finde, deshalb versuche ich jetzt gute rauszufinden, die vielleicht Leute verpasst haben. Das Last Man Standing, Umaga gegen Cena. Dann, was war's? Es müsste dann Extreme Rules 2008 oder so gewesen sein. Das TLC-Match zwischen Undertaker und Edge. Einfach weil, weil man den Taker nicht in einem TLC-Match kennt. Das war nochmal so komplett andere Atmosphäre in diesem Match, wie ich finde. War auch ein verdammt gutes Match. Und, verdammt. Das ist echt schwer, du. Hell in a Cell, Undertaker gegen Brock Lesnar. Nenne ich zwar immer, aber das ist halt geil.
Das Undertaker gegen Edge war übrigens bei One Night Stand 2008.
Ah, okay, dann war es, bevor es umbenannt wurde, als ihnen dann aufgefallen ist, auf einmal so, One-Night-Stand, was könnte man sexuell auslegen? Nennen wir es genau. Extreme Rules.
Genau das. Ich nehme einfach mal den Royal Rumble, weil der Royal Rumble ist letztlich auch ein Gimmick-Match. Um den halt eben ein Event
gebaut. Wir haben gar nicht erwähnt, was einfach eins, wenn für mich sogar das geilste Gimmick-Match aller Zeiten ist.
Ja. Genau, eben. Also ich finde auch, dass es ultra wichtig ist und es hat inzwischen auch so ein Standing. Man kennt den Royal Rumble über die Grenzen des Wrestling-Fans hinaus irgendwie, der Wrestling-Bubble, deswegen absolut wichtig und Pat Patterson als der Macher des Royal Rumble, also und auch der Booker des Royal Rumble, also absolute Meisterleistung. Man muss sich nur mal überlegen, wie viele Ligen allein den Royal Rumble kopiert haben in verschiedenen Variationen. Ne? Also das ist das ist zeitlos und das hat Wrestling geprägt, deswegen der Royal Rumble gehört auf jeden Fall zu den wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Gimmick-Match überhaupt und mein Lieblings-Rumble ist und bleibt der Royal Rumble 92 mit Ric Flair.
Wusste ich, dass du das sagst.
Weil ich liebe den, ich habe mir den so oft angeguckt und der ist einfach fantastisch. Ich schmeiß da auch den Last Man Standing-Match rein, nämlich Chris Jericho gegen Triple H von Fully Loaded 2000.
Oh ja, das war verdammt gut.
Also das ist auch ein Ding, das mag ich extrem gern und ich greife mal wieder ganz tief in die Mottenkiste. Ich habe es mir letztens mal angeschaut, Greg Valentine gegen Roddy Piper im Dog-Collar-Match damals, also mit der Eisenkette verbunden. Unfassbar hartes Match, was ja auch Roddy Piper echt Ohrprobleme eingebracht hat. Sehr hart geführtes Match und ein sehr, sehr brutaler Brawl einfach zwischen den beiden und das kann man sich aber heute noch angucken. Genauso übrigens, ich mache die 10 hier voll.
Ich möchte noch was austauschen. Lesnar gegen Taker möchte ich tauschen gegen das I Quit Match The Rock gegen Mankind.
Vom Rumble 99?
Genau.
Ich schmeiß noch das Steel Cage Match I Quit zwischen Magnum TL und Tully Blanchard damit da rein. Aber wir haben auch jetzt echt schon so viele Sachen genannt, auch die Wargames müssen wir eigentlich da nochmal explizit nochmal behandeln, weil das war ja quasi auch so eine WCW-Geschichte. Die waren nicht nur gut, die Wargames. Also ich habe letztens nochmal mit Kollegen drüber gesprochen. Also wenn man sich drüber nachdenkt, es gibt halt diese geilen Wargames von 92 und auch von 91, die sind gut. Und danach kam auch echt viel Scheiß dazwischen. Ich glaube, Shaggy hatte das letztes Mal gesagt. Da, es ist halt wirklich so. Also wenn du dann die Rhodes Family gegen den Stud Stable da gehabt hast, das war schon richtiger Rotz teilweise, aber es gab auch ein paar sehr, sehr gute Wargames und ohne die Wargames wird es auch sowas wie den Elimination Chamber nicht geben. Insofern denke ich, muss man den auch dann noch einen kleinen Platz einräumen, einfach auch, weil das ja auch zur damaligen Zeit halt absolut innovativ war. So ein Doppelkäfig über zwei Ringen und dann auch mit der Regel, dass dann einer aufgeben muss und so. Die sind halt immer sehr ähnlich, das war halt das Problem, aber trotzdem mochte ich gerade die 92er Wargames auch. Jetzt haben wir sehr, sehr viele gemacht.
Ich habe ja am Thema vorbei. Ich will nochmal ganz kurz die Gimmick-Matches zwischen Jeff Hardy und Umaga empfehlen. False Count Anywhere und das Steel Cage Match. Auch beide richtig gut. Und Umaga auch sehr unterschätzt, finde ich. Generell
so. Umaga war fantastisch.
Absolut. In
sehr vielen Matches.
Umaga war ein echt herausragender Big Man und ist ja leider auch sehr, sehr früh verstorben.
Um mal was Schlaues zu sagen.
Das ist echt bitter, weil...
Ja, Umaga, krass. Ich habe noch eine Frage, ich weiß nicht, ob du jetzt abschließen willst oder sowas, aber ich habe noch eine Frage, die mir nochmal aufgefallen ist, vielleicht sogar zwei, aber findet ihr auch, dass es so Gimmick-Matches gibt, die irgendwann mal als Gimmick-Match verkauft wurden oder vielleicht auch als Stipulation oder sowas, die heutzutage eigentlich gar nicht mehr besonders sind? Zum Beispiel jetzt wirklich dieses No-Holds-Barred-Match oder No-DQ-Match, was auch komischerweise 100 Namen hat. Oder auch, es gab ja mal eine Zeit lang, da waren ja auch Triple-Threat-Matches oder Fatal-4-Way-Matches in einer gewissen Art Gimmick oder Stipulation-Matches. Ich meine, es gab sogar Fatal-4-Way als Pay-Per-View. Und heutzutage nimmst du das einfach so hin, so, ja, okay, es ist halt ein ganz normales Match wie ein 1 gegen 1 oder sowas. Oder Handicap-Matches waren ja auch mal damals, wo du gesagt hast, das ist jetzt eher was Größeres. Und heutzutage ist das eigentlich normal, unbesonders geworden.
Unbesonders, ja, ist auch wunderschön.
Mein Kopf macht manchmal Sachen.
absolut. Also gerade so Sachen wie Three-Ways und Four-Ways waren früher ja wirklich eine Sensation, als es dann die ersten Matches in dieser Art gegeben hat. Und heutzutage hast du das, das ist zwar immer noch was Besonderes, weil es halt einfach eine andere Dynamik hat, aber es ist nicht mehr so speziell, dass du zum Beispiel damit einen Pay-Per-View verkaufen könntest. Insofern würde ich die auf jeden Fall damit reinschmeißen. Bei No Holds Barred, No DQ, Extreme Rules, egal wie es Ding auch heißt, finde ich immer, da kommt es auf die Feder an. Also da gibt's Kämpfe, da sage ich, das finde ich richtig geil und da funktioniert das dann für mich. Und dann gibt's aber wieder andere Kämpfe, wo ich halt sage, so, ja, ne, wie du halt gesagt hast, hier die ganzen Streetfights da, egal ob es jetzt ein Oktoberfest-Brawl ist oder ein Belfast-Streetfight oder sonst irgendwas, letztlich ist es alles dasselbe. Ja, da ist es dann wiederum der Fall, dass ich sage, ja, so, ja, es ist halt relativ normal.
Und was ich auch nochmal hatte, als ich mir Gedanken gemacht habe, so ein bisschen, ist mir aufgefallen, weil ich halt sehr, sehr viel damals auch WWE gespielt habe, die Spiele, dass es irgendwie gewisse Matcharten gibt, die ich damals tot gespielt habe, wirklich dauerhaft nur, die es so in der normalen WWE-Fernsehwelt eigentlich so gut wie gar nicht gibt. Jetzt gerade im Bereich auf Tag-Team-Matches, wie ich es auch geliebt habe, zum Beispiel, du hattest dann Tornado-Tag-Matches, die es heutzutage irgendwie nie gibt, komischerweise, obwohl ich die auch richtig geil finde, weil heutzutage ist ja eigentlich ein Tornado-Tag-Match immer automatisch ein TLC-Match oder ein Ladder-Match oder keine Ahnung was. Das ist halt genau das Prinzip, okay, du hast ein Tag-Team-Match, das ist No-DQ. Was hindert mich daran, nicht einfach in den Ring zu gehen? Warum sollte mein Gegner abklatschen? Das ist auch dieses, so verstehe ich nicht. Und auch, wovon ich ein großer Fan war bei den Spielen, die Tag-Team-Elimination-Matches, die es auch gar nicht gibt. Und gerade in den Zeiten, wo in der Tag-Team-Division, wo du hast, okay, dann kämpft Kämpfer A aus dem anderen Team gegen Kämpfer A und dann B gegen B, aber dann kämpft A gegen B und dann B gegen A. Dann kannst du doch da wenigstens ein bisschen frischen Wind reinbringen, indem du sagst, wir machen Tornado-Tag-Matches oder wir machen halt, wie gesagt, die irgendwelche Elimination-Tag-Matches. Ich verstehe es nicht, warum es sowas nicht gibt, die ja schon wirklich seit zig Jahren in WWE-Spielen immer sind, aber im Programm nie genutzt werden. Finde ich irgendwie kacke.
Ja, also Tornado-Tag-Matches gibt es tatsächlich relativ selten. Das liegt natürlich auch daran, dass du gerade bei Mainstream halt relativ wenig große Tag-Teams hast, die das auch vernünftig abreißen können. Ich glaube auch, dass es generell so vom es ist auch für den Zuschauer schwer, das zu verfolgen, weil du da automatisch 6 Leute hast. Da noch irgendwie klar eine Übersicht zu behalten, ist halt nicht so einfach. Grundsätzlich kann ich dir keine klare Antwort drauf geben, warum die es jetzt nicht häufiger gibt oder so. Aber ich glaube, dass es halt für Zuschauer einfacher ist, zu verfolgen, wenn du 2 klare Teams hast, die gegeneinander antreten, als wenn du quasi 3 oder sogar 4 hast. Einfach auch, weil die meisten Fäden ja auch so gestrickt sind, dass halt 2 Teams gegeneinander antreten. In der heutigen Zeit wird halt eher drauf geguckt, wie kannst du es, gerade bei WWE, wie kannst du es halt präsentieren, wie ist das für den Zuschauer gut konsumierbar und wie ist es auch für uns vernünftig umsetzbar. Ich glaube, da gehen halt so viele, geht auch viel Pragmatismus mit rein, den es vielleicht früher nicht so gegeben hat, wo man früher gesagt hat, komm, wir probieren einfach mal was und wenn es halt nicht funktioniert, machen wir es trotzdem nochmal, wenn man WCW ist. Und heutzutage ist man da, glaube ich, mehr unter Druck und hat weniger diese Freiheiten, auch diesen Mut, da nochmal mehr auszuprobieren, was halt vielleicht manchmal schade, manchmal aber auch vielleicht ganz gut ist. Und deswegen würde ich sagen, beenden wir hier die Diskussion über Gimmick-Matches und wenden uns den Fragen zu, zur Abwechslung mal. Haben wir beim letzten Mal ja nicht gemacht, wegen meines Urlaubs. Jetzt haben wir jede Menge Fragen eingesendet bekommen und ihr wisst, Fragen stellt ihr an fragen@headlock.de, ansonsten Twitter, iTunes, was weiß ich was. Ihr wisst genau, wo ihr uns erreichen könnt, das schafft ihr schon. So, der Tobi fragt, in guter alte Tradition, das Mae Young Classic war nichts, also seiner Meinung nach. Nur eine Storyline, die dann auch direkt wieder fallen gelassen worden ist, zum Glück, mit dieser MMA-Horsewomen-Scheiße. Keine Breakout-Performance, ganz schwache Kommentatoren und generell keine große Präsentation. Eure Meinung zum ganzen Turnier jetzt, wo es abgeschlossen wurde? Ich glaube, der Kai hat es nicht gesehen und der Chris hat es, glaube ich, auch nicht gesehen, oder?
Top eBay-Artikel wie beschrieben, schneller Versand, gerne wieder.
Chris, hast du es dir angeschaut? Ich weiß, du hast ein Event gesehen, aber...
Ich habe 2, glaube ich, gesehen. Ich habe 2 Folgen geguckt. Ich fand es nicht scheiße. Es hat mich aber halt auch nicht so gekickt, dass ich dann wirklich zügig weitergeschaut habe, wie es beim Cruiserweight Classic war. Da hätte ich wahrscheinlich alles hintereinander weggeschaut, wäre es verfügbar gewesen. Aber dieses MMA-Horsewomen-Ding, ja, das fand ich auch. Das war ja, glaube ich, schon in der ersten Folge fing das ja an mit Wiese Basler oder was.
Ja.
Ich fand sie furchtbar. Ich fand dann ihre Girl-Group da auch schlimm. Das brauchte ich nicht. Das war mir irgendwie zu weit ab vom Sinn des Turniers, den ich eigentlich da drin gesehen hatte.
Ja, das sehe ich halt auch so. Also genau das ist halt der Punkt. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass man da so ganz offensichtlich versucht hat, in diese Schiene zu gehen und da quasi was aufzubauen, auch mit den WWE Horsewomen quasi parallel dazu. Ich kann das schon verstehen, dass man das als Kritik sieht. So keine Breakout-Performance. Ich weiß es nicht, also ich fand zum Beispiel Kairi Sane fand ich super, muss ich ganz ehrlich sagen, also die hat sich direkt in mein Herz gerasselt.
Aber er meint damit keine Breakout-Performance, weil Kairi Sane war ja schon vorher krass. Also das ist so dieses,
ja.
Von der hat man auch Großes erwartet. Das habe halt sogar ich mitbekommen, weißt du?
Ja, das schon, aber ich fand es jetzt aber auch nicht scheiße. Also ich hab's jetzt diese Woche zu Ende geguckt und dann noch das Finale geschaut. Ich fand, das war ein solides Turnier, aber es war halt, da war halt auch zu viel dabei, was nicht unbedingt so abgeliefert hat, wie man sich das vielleicht gewünscht hat. Aber es war trotzdem in sich eigentlich, also meiner Meinung nach war das ein solides bis gutes Turnier, aber da war halt auch viel dabei, was, wie Chris es eigentlich schon ganz gut gesagt hat, ne, was einen dann nicht so 100% abgeholt hat. Ja, wo dann es auch immer gelegen haben mag. Trotzdem waren da halt aber trotzdem genug Damen dabei, die mich wirklich überzeugt haben. Also Viper oder Piper Nevin.
Ah, Randy Orton war auch dabei.
Bitte?
Randy Orton war auch dabei.
Nee. Aber die hat mir zum Beispiel ganz ausgezeichnet. Wie gesagt, diese Basler, Shayna Basler fand ich auch nicht so mega toll, muss ich sagen. Also ich habe es nicht verstanden. Toni Storm hat mich gefreut zu sehen, fand ich aber auch nicht so toll, wie ich es erhofft hatte irgendwie. Wer mir gut gefallen hat, war, wie hieß sie nochmal, Bianca Belair. Fand ich ausgezeichnet.
Wie war denn Alpha Female?
Alpha Female war auch super, aber die war ja in der ersten Runde raus.
Ah, okay, blöd. So.
Da hat man ja nicht erkannt, was die für Potenzial hat, aber offensichtlich ist sie jetzt ja bei WWE gelandet. Also zumindest ist sie ja bei Femme Fatale nicht mehr gelistet, was immer für mich heißt, so ja, okay,
Ach, echt nicht?
Aus eindeutigen Gründen. Nee, die ist nicht da. Die ist abgesagt worden.
Wusste ich gar, okay.
So, Tobi fragt doch, wie findet ihr den neuen Finisher von Enzo? Er findet ihn doof.
Ihr kennt meine Meinung, hab ich schon geschrieben, ne? Ich finde voll geil. Also,
Was ist denn das nochmal?
Dieser Jordan so, quasi, wo er dann, der ist ganz schwer zu erklären. Also im Endeffekt macht er seinen Fuß an das Kinn des Gegners und lässt sich rückwärts hinfallen.
Ja, okay, das ist wie, wie heißt sie? Ehemalige WWE, Women's Championess, Dame, mit asiatischen Wurzeln.
Gail Kim.
Melina?
Gail Kim, genau.
Gail Kim. Boah, ich bin so schlau. Die gab's ja auch noch.
Genau, wie bei Gail Kim, die hat den auch damals gezeigt.
Aber ich finde, der passt zu Enzo. Ich finde den cool, ich finde, der passt zum Charakter. Und von daher, gerade die ganzen Cruiserweights, die sellen auch mega geil, egal jetzt, ob das irgendwie ein Drew Gulak oder sowas ist, wenn sie sich da richtig schön so nach hinten fallen lassen. Ach, ich mag den Move. Und ich finde, der passt auch zu Enzo.
Ja, ich finde, das ist halt kein richtiger Finishing-Move, aber Enzo ist ja so ein bisschen Anti-Cruiserweight, von daher passt der, finde ich, eigentlich auch ganz gut. Also, warum nicht? Aber es ist halt kein richtig geiler Finishing-Move, muss ich auch dazu sagen. Nächste Frage. Der Kollege Katsukeni Omega fragt via YouTube, was würdet ihr von einem zweiten CWC halten und wer wären eure 32 beziehungsweise 16 Teilnehmer und wer wären eure Kommentatoren?
So die geilste Frage, einmal, als ich gelesen habe. So, was wären eure 32 Leute? Klar, ich nenne sie dir sofort.
Ich sag mal so, ich glaube, niemand hat hier was gegen ein zweites Cruiserweight Classic, weil das erste war fantastisch und ich hätte da absolut nichts gegen einzuwenden.
Soll ich mal ein paar Namen reinwerfen?
Wirf mal ein paar Namen rein. Ich würde als Kommentatoren Daniel Bryan und Mauro Ronello gerne behalten, weil ich fand die auch absolut super damals.
Corey Graves und Mauro Ronello ein bisschen anstrengend.
Ich fand die damals in dieser Kombination, fand ich die echt stark.
Das stimmt, das ist wahr.
Und Corey Graves hat man momentan so oft. So.
Ja, okay, sehe ich ein.
David.
Ja, Kai, oder David, fang du an, ist mir egal. Ich habe ein paar Namen aufgeschrieben. Dann mach David erstmal welche aus dem Kopf, wenn du willst.
Nein, du sollst machen jetzt.
Okay, also ich habe erstmal die üblichen Verdächtigen, ne? Ricochet habe ich aufgeschrieben. Das ist jetzt ja natürlich auch ein bisschen Dream, ne?
Ja, klar.
Ricochet habe ich aufgeschrieben. Ich habe einen Osprey aufgeschrieben. Ich habe einen Rey Mysterio aufgeschrieben. Also erstmal so die üblichen Verdächtigen. Dann, ich weiß nicht, wie schwer er ist, aber ich nehme es einfach mal dazu. Ein Angelico fände ich sehr cool. Mhm. Ja. Ein Evan Bourne fände ich cool. Ich würde, also halt Matt Sydal oder wie auch immer er jetzt heißt, Damek würde ich wieder nehmen. Also so, warum nicht? Einen Loki würde ich noch reinpacken. Einen Paul London sehr, sehr gerne. Und einer meiner großen Favoriten, den ich beim Karat lieben gelernt habe und seitdem bei Instagram und Twitter folge, der unglaublich sympathisch ist, ACH.
Ja, ACH ist super.
Ich liebe den.
So zweifellos. Ich überlege gerade, ist ein Matt Riddle ein Cruiserweight? Ist der unter Tour 5? Ich glaube nicht.
Ja, nicht, aber würde ich auch nehmen.
Was ist würdest, mit du nicht, würdest du nicht David Starr nehmen, Olaf?
Ich würde David Starr nehmen.
David Starr kann man doch mit reinnehmen. Mark Andrews, den hatten wir ja schon beim England-Turnier, würde ich ganz gerne da wiedersehen. Ich glaube auch, ein Pete Dunne ist, glaube ich, auch theoretisch ein Cruiserweight, oder? Ich glaube nicht, dass er so schwer ist.
Ja, Tyler Bate dann auch, würde ich sagen, oder? Weil die sind ja relativ klein, ne?
Ja. Marty Scurll vielleicht noch.
Ja.
Wenn man da schon sowas haben will. Und da hört es dann auch langsam bei mir auf, so ein bisschen.
Ich habe jetzt extra die Young Bucks und so habe ich extra rausgelassen, ne?
Ricochet ist, glaube ich, aktuell das Beste, was du holen kannst. Du kannst natürlich nochmal Kota Ibushi und sowas mit dazu.
Ja, oder ein Zack Sabre Jr.
Ja, ein Zack Sabre Jr. auf jeden Fall auch. Also da gibt's genug, ne? Also und ich hoffe auch, dass man das nochmal macht, aber es wird ja gemunkelt, dass es eventuell ein Tag-Team-Tournament geben sollte.
Das könnte auch sehr geil werden.
Ich weiß halt nur nicht, also das Problem ist natürlich, dass du viele große Tag-Teams sind ja schon gesigned, also bei New Japan oder Ring of Honor oder sonst irgendwas. Also so ein Tag-Team-Tournament ohne die Young Bucks, ohne War Machine und wie sie nicht alle heißen, weiß nicht, wie geil das halt wird.
Aber wer weiß, also wer weiß, was da rauskommen könnte, ne?
Ja, das stimmt.
Das ist ja die Sache.
Genau.
Wisst ihr, was lustig wäre? Ein Heavyweight-Tournament mit Vince McMahon am Kommentar. Da kannst du bei jedem Entrance hören, wie ihm einer abgeht.
Mit Keith Lee dann als Winner am Ende.
Oh, geiler Typ, Keith Lee, geiler Typ.
So, lass mal weitermachen hier. Wir haben noch Wir schieben zwei Fragen vom Katsu Kenny ein bisschen auf, weil das so umfassende Fragen sind.
Ich habe mir was voll Geiles überlegt.
Was denn?
Ich hab mir wirklich heute Gedanken gemacht. Ich beantworte die Frage jetzt einfach alleine. Und zwar hat er nämlich geschrieben, wenn wir ein Stable gründen würden, welchen Namen das tragen würde und wer die Mitglieder wären. Ich habe wirklich überlegt, lange Zeit, ne? Und pass auf. Ich würde mein Stable so nennen. Till you die. Also bis du stirbst. Und wisst ihr, wer meine Mitglieder wären? Till Schweiger, Till Lindemann und Till Eulenspiegel. Dankeschön. Kai nimmt gar nichts ernst.
Super. Die Frage beantworten wir beim nächsten Mal dann richtig nochmal. Ich würde aber ganz gerne nochmal die Mail vom Weezy hier zitieren. Der hat uns eine ewig lange Mail geschrieben. Also auch super, super nett und total gut. Also wenn ihr solche Sachen schreibt, da geht einem immer das Herz auf. Also es ist einfach super, weil da steckt auch so viel Bock auf Wrestling drin und Bock auf Headlock. Also das war richtig cool. Danke dafür auf jeden Fall.
Liebe.
Bitte?
Liebe an Weezy.
Genau, ganz viel. Und er fragt, erste Frage ist, warum heißt es eigentlich European Uppercut und was ist eigentlich ein normaler Uppercut?
Soll ich erklären?
Er hat sich tatsächlich auch in der Mail die Antwort quasi schon selber gegeben, aber Kai, du darfst sie gerne erklären.
Okay, also ein normaler Uppercut ist halt ein Faustschlag und ein European Uppercut ist, weil du halt da nicht schlagen darfst, nicht sollst, ist dann quasi mit dem Arm oder mit dem Bizeps.
Genau, es geht quasi um die europäische Catch-Tradition, wo man nicht mit der Faust zuschlagen durfte, sondern dann eben diese Methode genommen hat, um quasi einen Schlag von unten zu setzen. Weil ein Uppercut ist ja letztlich ein Haken, den du von unten ans Kinn des Gegners schlägst und das ist dann eben in diesem Fall der European Uppercut und das heißt European Uppercut, weil der halt eben hier in Europa benutzt worden ist und dann hat man daraus halt den European Uppercut gemacht. So ganz einfach. Und er ist auch jemand, der anscheinend sehr viel WWE 2K spielt. Und dem sind so ein paar Kommentare aufgefallen, dass da zum Beispiel die Kommentatoren sehr oft von Vintage Randy Orton oder Vintage John Cena nehmen. Und zwar, und jetzt die Frage, was bedeutet denn dieses Vintage ganz genau? Und was beschreibt den Begriff? Also er hat so ein bisschen vermutet, dass das irgendwie so was mit Oldschool zu tun hat und so. Aber das ist ja nicht so ganz der Fall. Chris, spiel mal hier den Übersetzer.
Ja, das ist in dem Fall dann so ein klassischer Randy Orton oder ein klassisches Manöver von Randy Orton aus seinem Repertoire, was er da gezogen hat. Das beschreibt es eigentlich nur.
Genau. Also es geht eigentlich darum, dass es halt eine typische Aktion für den und den Wrestler ist und hat, also wenn man dieses Vintage so, man kennt das ja von Jeans oder so, da kann man halt sagen, so, es ist ein altbekanntes Manöver von denen und so weiter. In diese Richtung geht das. Und dann stellt er halt noch eine relativ lange Frage zu JBL, der damals um WrestleMania 21 rum ja so als Notlösung, als Champion gewesen ist. Er versteht das aber nicht so ganz, weil ja JBL halt eben eigentlich als Heel super funktioniert hätte und entsprechend findet er, dass er eigentlich keine Notlösung gewesen ist, sondern halt eben eigentlich ein guter Champion gewesen. Er versteht diese Anschuldigung in Anführungsstrichen nicht. Kai, wenn du dich so top vorbereitet hast, dann hau mal rein hier. Was war denn mit JBL?
Das ist die einzige Frage, zu der ich absolut keine Ahnung habe. Das ist halt wirklich so, weil ich steck da sowas vor nicht drin und weil er hat auch geschrieben, so wer wäre denn sonst der Heel gewesen und ich so, okay, keine Ahnung, wie das zu der Zeit war. Deswegen habe ich gesagt, okay, dann lasse ich die Frage einfach mal für euch. Ich kann halt nur sagen, JBL als Heel hat fantastisch funktioniert. Jetzt in Deutschland ein bisschen schwierig mit manchen Sachen, die er gemacht hat. Aber an sich ist JBL eigentlich so ein perfekter Charakter zum Hassen. Gerade auch durch seine Art, die vielleicht auch, wenn man so ein paar Dirt Sheets glaubt, auch seine echte Art ist. Dass er halt ein schwieriger Mensch ist. Deswegen kann ich einfach nur sagen, dass ich JBL als Heel sehr geil fand. Und gerade auch, dass JBL so ein bisschen den Cena als Star etabliert hat, um jetzt mal dem Weezy zuzustimmen. Einfach also, um zu sagen, dass JBL gut war als Heel.
Ja, aber letztlich, man muss halt sagen, damals ging das ja, war das ja so, dass du halt das Roster geteilt hast und du hattest einfach nicht so viele etablierte Bösewichte im Roster. Das war einfach so. Und gerade SmackDown brauchte dann eben jemanden und man hat dann tatsächlich jemanden genommen wie ein JBL, der zwar schon lange dabei war, aber eigentlich jetzt nie so die große Nummer gewesen ist, weil der hatte ja auch zu APA-Zeiten hat er ja einen Singles-Run ja bekommen und der hat ja überhaupt nicht gezündet. Und da hat man es dann erst geschafft, ihn quasi mit diesem Gimmickwechsel ihn da entsprechend zu positionieren. Und ich stimme euch da auch absolut zu. Also ich war nie ein großer JBL-Freund, aber der war halt trotzdem jemand, der funktioniert hat und der auch tatsächlich SmackDown für eine ganze Zeit lang getragen hat. Und ohne JBL wäre halt auch ein John Cena nie so hochgekommen. Chris, du wolltest noch was sagen.
Das war so ein bisschen wie bei Jinder Mahal, dass es halt irgendwie so übers Knie gebrochen wurde, dass er von 0 auf 100 auf einmal gehen musste, weil sie einfach jemanden brauchten, den sie da ins kalte Wasser geschmissen haben, um auch den Titel eine Zeit zu tragen. Und ja, bei JBL hat es funktioniert.
Ja, also ich wüsste halt gar nicht genau, wen man jetzt dafür irgendwie anders eingeplant hat, weil ich glaube, so war es auch gar nicht gedacht. Man hat, glaube ich, schon gehofft einfach, dass JBL funktioniert und ist dann halt mit ihm gegangen, sozusagen. Mhm. Wer da ein anderer Top hier gewesen ist, kann ich dir jetzt aus der Zeit gar nicht so 100% sagen, aber ich weiß, dass halt damals das Roster halt nicht so tief gewesen ist, dass du da die große Auswahl gehabt hast.
Es war echt nichts da bei SmackDown. Das war eine sehr dunkle Phase von SmackDown, wo JBL dann auch wirklich das Roster so auf seinen Schultern getragen hat, weil es war so ein Fixpunkt einfach in den Shows. Ja. Mit ihm als Champion. Eher als riesen Ekel. Ich weiß noch, wo in einer Sendung, das war glaube ich in Mexiko, wo er dann rauskam mit Schlauchboot und all sowas dann und dann seine Grenzwitze gemacht hat. Das war auch alles arg an der Grenze, was er gemacht hat, aber das hat halt irgendwo so funktioniert und sie brauchten diesen überbösen und übercharismatischen Typen irgendwo, um überhaupt diese Show ziehen zu können. Denn da war viel Nachwuchs und viel Midcard und sowas, aber irgendwie hat SmackDown nicht so ganz funktioniert.
Ja, du hast halt keine Heels, das war das Problem. Du hast einen Eddie Guerrero gehabt, du hast sowas wie jemanden wie einen Undertaker gehabt und dann eben jemanden wie John Cena zum Beispiel. Und all diese, die hatten quasi kein Gegenstück. So. Und du brauchst immer, um Babyfaces aufzubauen, brauchst du einen starken Heel. Und da haben sie eben JBL auserkoren. Und das war in dem Moment genau die richtige Wahl.
Oh, und Big Show war, glaube ich, auch noch da, ne?
Big Show gab es auch noch. Aber auch da, JBL konnte ja verschiedene Rollen spielen. Er war mal verschlagen, mal war er feige, dann war er aber auch trotzdem noch aggressiv und hinterlistig dabei. Also der hat das schon gut gemacht, auch wenn ich ihn nie sonderlich mochte, muss ich dazu sagen.
Der geht mir genauso.
Der Burger fragt über YouTube, die Frage habt ihr nämlich noch gar nicht gekriegt, ja, haha. Was glaubt ihr, wie sich NXT in den nächsten Wochen bis zum Takeover macht? Also Black gegen Velveteen Dream, der Ring of Honor Stable als feiges Shield 2.0, eine sich neu zu sortierende Damendivision, ebenso viele Teams. Was sagt ihr? Und ich finde, der Burger fasst das schon ganz gut zusammen. Also ich glaube, das ist genau die Karte, die wir sehen werden. Also wir werden in irgendeiner Form ein Tag-Team-Match sehen mit Bobby Fish und Kyle O'Reilly gegen Sanity und wen haben wir noch da im Pult gehabt? Da war noch
jetzt bei der letzten Folge war Drew McIntyre dann.
Genau, Drew McIntyre werden wir aber gegen Adam Cole sehen.
Ich wollte gerade sagen, also ich schätze mal, dass es dazu kommen könnte, dass dann das Ring of Honor Stable alle Titel hält, außer jetzt den Damentitel. Also das wäre so eine Möglichkeit, sprich, dass Adam Cole um den Haupttitel kämpft und Red Dragon um die NXT Tag Team Titel.
Ja, das ist durchaus möglich. Ja, und ansonsten hier die Fehde zwischen Aleister Black und Velveteen Dream wurde jetzt ja angedeutet. Muss man mal gucken, wie sich das etabliert.
Aber Sieg für Black.
Ja, das auf jeden Fall, aber mal gucken, wie sich diese Geschichte halt entwickelt. Also ich finde den Velveteen Dream Charakter halt durchaus interessant und offensichtlich zieht er auch große Reaktionen, also dieses Raunen, was da durch den Zuschauerraum gegangen ist, als er sich da quasi zu dem im Schneidersitz sitzenden Aleister Black gesellt hat auf dem Boden, das war ja schon eindeutig, also WWE macht da gerade wieder so diesen homoerotischen Grenzgang, wie man es damals schon bei Goldust gemacht hat und ich glaube, das könnte interessant werden, gerade was die Reaktionen angeht. Ja, und bei der Damendivision, da muss halt erstmal jetzt neu gewürfelt werden. Wir haben Kairi Sane kriegt ihren Title-Shot, Peyton Royce ist offensichtlich noch mit drin und Ember Moon. Und das soll ja ein Four-Way werden. Also sprich, da kommt dann noch eine Dame mit dazu. Mal gucken, wer das wird. Ob es Nikki Cross wird vielleicht oder wie heißt unsere Rock-Lady? Ich vergesse ihren Namen immer.
Ruby Riott?
Ruby Riott, genau. Ja, und ansonsten, das Main-Title-Geschehen sehe ich halt so, dass es Drew McIntyre gegen Adam Cole wird. Das ist für mich das Ding, was schon fest in Stein gemeißelt ist.
Definitiv. Ich finde es, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt gerade natürlich als jemand, der sonst nicht so mega in der Frauendivision drin ist, die haben doch schon wieder gut aufgebaut, ne? Also ja, wo wir jetzt wirklich häufig gesagt haben, oh, hier schwierig, eigentlich nur noch Asuka und Ember Moon und da ja vielleicht Nikki Cross und so, und Peyton Royce hat ja auch ein geiles Match abgerissen mit Asuka zusammen. Aber die haben doch jetzt schon wieder, das gesagt hast, also das ist jetzt irgendwie auch jetzt gerade durch die Verletzung von Asuka, merkst du, da ist jetzt ein schöner Neuanfang. Und du hast viele Leute da, also jetzt, okay, also an der Spitze für mich ist erstmal halt Kairi Sane und Ember Moon, wo du sagst, da sind mehrere Leute, die rechtmäßig Championesse werden könnten. Und das ist eigentlich ja das, wo wir immer gesagt haben, oh, wie geht's weiter, wenn Asuka mal weg ist? Und eigentlich muss man sich da jetzt, würde ich sagen, keine Sorgen machen.
Ich bin halt mal gespannt, wer langfristig wirklich bei von dem Mae Young Classic rüberkommt. Also zum Beispiel bei Bianca Belair fände ich halt auch cool, wenn die dabei wäre. Genauso auch wie eine Toni Storm und halt eine Alpha Female. Also wenn die da alle mit bei kämen, oh Gott, das ist furchtbares Deutsch, das ist Eifeldeutsch gerade hier, wenn die alle mit in, zu dieser Division dazu kämen, dann wäre das schon eine eindeutige Stärkung.
Also ich habe heute gelesen, dass Toni Storm wohl unterschreibt.
Ja. Nichts dagegen. Also, die ist eine gute Wrestlerin, die hat ein gutes Charisma. Die kann was und da hätte ich absolut nichts gegen. Genauso wie gesagt, Alpha Female ist ja auch noch nicht offiziell bestätigt. Sehe ich aber halt so. Also entsprechend, da baut man halt schon wieder was auf. Ne? Und das wird schon kommen. Ich finde eh, dass man derzeit wieder merkt, dass sich NXT halt weiterentwickelt und dass da was ist. Und das ist ja immer das Wichtigste. Ne? Mir macht NXT weiterhin derzeit wieder Spaß. Also ich finde tatsächlich, wenn ich momentan relativ langweilig finde, ist Drew McIntyre.
Ja.
So, das tut mir leid, weil
ich komisch, ne? Aber es wirklich, geht mir genauso.
Also er hat ja auch keine Rolle. Also ich meine, der ist jetzt halt Champion, aber der kommt halt rein und dann der ist er halt Drew McIntyre und dann, aber es ist nichts, was ich greifen kann irgendwie. Irgendwie das Championship-Geschehen ist gerade so ein bisschen blass insgesamt. Das haben wir schon stärker gesehen bei NXT. Muss man mal sehen, wie es sich weiterentwickelt. Ich mache noch eine Frage über YouTube. Von, Achtung, es ist mein, ich musste wirklich ein paar Mal nachdenken und drüber lesen, wie dieser Name wirklich ist. Der Kollege nennt sich die emotional authentische Moralpastille. Fragt über YouTube. Und zwar, ihm geht es darum, wie die Kommentatoren auf das Geschehen eingehen. Und zwar bezieht sich in der Frage zum einen auf diese Szene vom Asuka-Abschied, wo ja irgendwie alle wieder Best Buddies waren und man quasi mit dem Charakter gebrochen hat, ne, mit dem K-Fape gebrochen hat. Und er ist der Meinung, man sollte das auch im Kommentar widerspiegeln. Sprich, dass man eingehender analysiert, aus dem K-Fape rauskommt, ligaübergreifend Sachen erklärt und hintergründiger die Kommentare aufbaut. Was haltet ihr von der Idee? Also mal so komplett aus dem K-Fape rauszukommen und wirklich quasi wie eine Art Sportjournalist mit Wrestling-Anleihen eben die Sachen zu kommentieren. Wir hatten das ja schon im Kommentatoren-Podcast so ein bisschen besprochen. Chris, wie ist da deine Meinung zu? Meinst du, das funktioniert oder will WWE sowas einfach gar nicht? Weil er sagt halt so, warum sollen denn... Also ihn regt halt zum Beispiel manche Reaktionen auf, weißt du, nach dem Motto, ja, oh mein Gott, jetzt müssen die Kommentatoren so überrascht tun, obwohl sie ja eigentlich wissen, wer es ist und solche Sachen.
Ja, kann schon sein, dass es funktioniert, aber das wäre halt einfach zu trocken und Wrestling ist halt nun mal ein geskripteter Sport und die Kommentatoren sind halt Teil der Show und sie tragen ihren Teil dazu bei, eben eine Story weiterzubringen, weiter zu erzählen, irgendwo halt diese Story weiter auszufüllen und den Zuschauern näher zu bringen. Und ja, die sind halt Part dieser Show und da dann irgendwie super investigativ und informativ, das passt eigentlich nicht zum Wrestling, vor allem nicht zum WWE-Wrestling. Das ist, sehe ich dann eher bei reinen Smartmark-Ligen. Denn man darf nicht vergessen, die Kommentatoren sind halt für Marks oder Casual-Zuschauer enorm wichtig, denen das Geschehen so weiterzubringen und denen auch zu vermitteln, was sie gefälligst empfinden sollen bei den Situationen, die da gerade auftreten.
Ja,
ich sehe das
auch so.
Sorry, du zuerst. Sorry.
Nee, ich sehe das auch so. Also ich glaube, dass ich als Smartmark das interessant finden würde, das mal auszuprobieren, aber andererseits, das ist auch gar nicht das Ansehen oder der Plan von einer Wrestling-Liga, den Zuschauer mit seinem Kommentar irgendwie wirklich zu informieren, sondern es geht beim Wrestling-Kommentar ja letztlich darum, das Geschehen zu unterstreichen und vor allem auch das Geschehen zu erklären. Und da muss man nicht unbedingt jeden Champion-Gürtel von jeder Indie-Liga kennen oder so. Das ist zwar für uns als smarte Fans irgendwie interessant, aber ich glaube, für das Mainstream-Publikum, für das WWE ja nun mal produziert, glaube ich, wäre das was, wo die sagen würden, nee, ich will unterhalten werden, auch durch euch. Ihr sollt mir das hier näher bringen. Kai, du wolltest noch was sagen.
Also gerade er meint ja auch dazu, dass dann die Kommentatoren genötigt werden, wie der letzte naive Volldepp zu agieren, Zitat. Wir müssen ja auch bedenken, gerade bei diesem K-Fape-Brechen und sowas, also weil die Kommentatoren sind ja auch nur Charaktere. Du hast ja Heel-Kommentatoren, du hast ja Face-Kommentatoren und man muss halt echt nochmal unterstreichen, jetzt gerade wie die sagen so, oh, Michael Cole, so bitte geh mir weg oder irgendwie sowas, aber wie essentiell wichtig doch diese Kommentatoren sind, gerade für Leute, die neu anfangen zu schauen, dass dann nochmal die Charaktere wirklich unterstrichen werden, dass wir denken so, ja, okay, ist doch klar, dass der und der der Heel ist, aber dass nochmal unterstrichen wird für Leute, die da neu reinkommen, das ist der Böse, das ist der Gute, das wird so und so dargestellt. Deswegen sehe ich das auch so, dass es eigentlich eher enorm wichtig ist und du brauchst ja nicht so einen Fußballkommentator oder sowas, der dann da, also sind wir mal ehrlich, Sportkommentatoren sind ja auch übereuphorisch, ne, abgesehen davon. Und du musst dann nicht wirklich sagen, ja, der hat letztes Jahr noch da gegen den und den gekämpft, hat dabei so und so viel gewogen. Das Einzige, wo ich ihm vielleicht zustimmen würde, ist, wo ja auch, wie schon mal drüber geredet haben, Olaf, glaube ich, was extrem nervig ist, dieser Moment, wenn besondere Sachen passieren und du einfach weißt, das, was jetzt gesagt wurde, wurde extra gescriptet und so geschrieben, dass sie es in den nächsten 20 Videopaketen verwenden können. Also dann gibt es halt irgendwie bessere Momente, bei Daniel Bryan dieses Miracle on Bourbon Street, das finde ich noch vollkommen in Ordnung und legitim, aber ganz schlimmer Moment ist dann, wo Shane vom Käfig springt und du siehst halt Michael Cole da stehen, wie er abliest und halt schreit dieses For the Love of Mankind und das ist dann bisschen too much.
Ja, also der was ich mir halt wünschen würde, ist, dass der Kommentar wieder ein bisschen spontaner wird und nicht mehr so extrem gestreamlined ist, dass man das Gefühl hat, dass du halt eben in einer WWE-Werbesendung bist so ein bisschen. Das ist das, was mich am meisten stört. Ich finde, die können das ja alle. Also da machen wir uns ja nichts vor. Und ich finde zum Beispiel bei Michael Cole hat man bei den beim UK-Tournament gesehen, wenn du dem freie Hand lässt, dann ist der auch viel, viel geiler, als wenn der halt da die ganze Zeit Vince McMahon oder sonst irgendwen im Ohr hat, der ihm sagt, ja, jetzt musst du das sagen, jetzt hype das und überhaupt und jetzt, ne, und so weiter und so fort. Also ich glaube, die können das alle, aber es ist halt eben nicht Sinn des Produkts. Aber ich würde mir halt einfach wünschen, dass die genauso wie die Wrestler auch mehr Freiheiten hätten, um ihre eigene Persönlichkeit einzubringen. Weil auch so ein Corey Graves leidet, finde ich, so ein bisschen darunter, dass er halt auch schon so ein bisschen in so eine Richtung gedrückt wird, weißt du? Und das war bei NXT ein bisschen anders.
Obwohl da finde ich es ja auch schön, gerade bei dieser Spontanität, immer diese aufgegriffenen Seitenhiebe, wenn dann von Corey Graves gegen Byron Saxton geschossen wird. Das ist ja auch dann meist spontan aus der Situation raus. Das sind so die Sachen, die ich dann mag, weil du merkst, der nimmt gerade das, also der Kommentator nimmt das und reagiert auf die Situation, die gerade kommt. Deswegen finde ich es auch schön, wenn irgendwie ein Kevin Owens oder sowas mit am Tisch sitzt. Weil dann sind halt spontane Sachen, die passieren. Und dieses nicht so stark gescriptete.
Ja, genau. Also da bin ich vollkommen bei dir und glaube, dass wir keine wirklichen Sportanalytiker beim Wrestling brauchen.
Buschi.
So, ja, weil du. Ich meine Sportanalytiker und nicht Hype-Maschinen, ja. Man darf halt nicht vergessen, dass Wrestling halt immer noch ein gescriptetes Entertainment-Produkt ist und entsprechend sollten da auch die Kommentatoren Teil davon sein. Aber ein bisschen mehr Spontanität, denke ich mal, wird den Kommentatoren gut tun. Jo, jetzt würde ich sagen, sind wir durch hier mit der Nummer, oder? Es sei denn, jemand hat noch irgendwelche Anmerkungen, aber ansonsten würde ich sagen, wir haben ja auch schon in der Woche dann den nächsten Podcast. Mit der Review zu WWE No Mercy, der kommt wahrscheinlich am Mittwochabend erst. Ansonsten würde ich mal sagen, danke Chris und danke lieber Kai, weil dann verabschieden wir uns aus dieser lustigen Runde hier. Sei denn, ihr habt noch irgendwelche Kommentare? Wollt ihr noch jemanden beleidigen oder sonst irgendwas?
Ach nö, der Chris hat das ganz gut gemacht.
Ja, ich hasse dich voll, Olaf. Du bist voll das Opfer und so. Ich mag dich nicht.
Genau das. Genau, der Chris.
Der Chris mag den nicht vom Punjabi Prison Match.
Ja, der Chris ist aber auch dann am Mittwoch dann beim Review zu WWE No Mercy dabei. Nächstes Wochenende geht's dann am Wochenend-Podcast um verschwendete Talente. Also um Leute, die es halt nicht so weit geschafft haben, wie man sich vielleicht erhofft hätte. Da sind wir dann mit Kai und David hier am Mikrofon. Und bis dahin würde ich sagen, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, diese 2 Stunden XY, dann schaut auch ruhig mal auf iTunes vorbei und bewerbt uns. Und ansonsten Habt eine gute Woche und wir hören uns dann zur Review von WWE No Mercy wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.